Filmzeitreise.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Filmzeitreise. Wieder in Originalbesetzung. Hallo liebe Bezi.
Hallo Franz.
Wie geht es dir? Hattest du genauso wenig Zeit wie ich, Filme zu gucken?
Ja, wir haben eine sparsame Nummer heute euch vorbereitet. Aber es war auch ein sparsamer Monat. Also da waren schon einiges an Gurken dabei. Ja, es fiel mir schwer. Ich glaube, alle hatten Angst vor Harry Potter. Deswegen ist nichts rausgekommen.
Ja, Harry Potter haben wir, genau, besprechen wir nicht. Wir hatten ja auch schon ein paar, zwei oder so oder drei Harry Potter-Filme. Und es kommen ja auch noch ein paar. Ja. Also wir werden noch genug Zeit haben, über Harry Potter zu reden. Und ja, ist dann auch irgendwann, weiß ich nicht, ist man hat dann auch nicht mehr so Bock, dann über Harry Potter zu sprechen.
Ja, ja, das stimmt.
Auch wenn es nur einmal im Jahr ist. aber ja, den besprechen wir nicht. Wir haben uns ein paar andere Filme rausgesucht. Und heute wird so ein bisschen eine etwas kürzere Folge, aber das hatten wir auch häufiger mal und haben trotzdem einen sehr diversen Strauß hier zusammengestellt.
Filmen. Auf jeden Fall. Also das, was wir besprechen, da freue ich mich auch drauf, muss ich sagen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil es gab Filme, die kannte ich schon, manche kannte ich noch nicht. Und ist schon auch qualitativ sehr durchwachsen, aber auch überraschend an der einen oder anderen Stelle.
Ich bin
auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, was dein erster Film war. Fang doch einfach mal an.
Ja, pass auf, das sag ich dir. Ich wollte gerade schon überleiten bei auch überraschend, weil ich habe nämlich Corpse Bride geguckt.
Ah ja.
Das ist ein Tim Burton-Film. Wenn man das Plakat vor sich hat, dann ist das auch unmissverständlich. Also da muss überhaupt nichts draufstehen. Das ist diese Visuals, die kennt man. Tim Burton ist ja ganz, der hat ja so einen wirklichen eigenen visuellen Stil kreiert, den man wirklich in fast jedem Film sieht. Musikalisch auch, immer mit dem gleichen Komposer, ja. Danny Elfman. Und zusammen ergibt das so einen richtigen, absoluten, es kann nichts anderes sein als Tim Burton. Dieser Film. Ne? Dieser Style ist unverkennbar. Jetzt denkt man immer, das wäre eine Fortsetzung oder so von Nightmare Before Christmas, weil die Figuren wirklich sehr ähnlich aussehen. Ist aber nicht so. Also das hat mit Nightmare Before Christmas gar nichts zu tun, außer dass das beides Stop-Motion-Animationsfilme sind.
Okay.
Und das ist krass. Das musste ich mir dann erstmal nachlesen. Also, dann gehe ich erstmal, vielleicht gehe ich erstmal aufs Personal. Das ist immer am einfachsten. Also, Johnny Depp spricht die Hauptfigur, den Victor. Dann haben wir Helena Bonham Carter, auch immer bei Tim Burton-Filmen, als Corpse Bride.
Ist das nicht sogar die Ehefrau von Tim Burton?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber damals war es definitiv so, ja. Was auch so gut passt, weil die ist auch irgendwie so aus so einer anderen Welt, ne? So ein bisschen, also schräg alles. Okay, dann haben wir noch Emily Watson und Tracy Ullman, Joanna Lumley und Albert Finney. Albert Finney kennen wir aus einem anderen Tim Burton-Film, nämlich aus Big Fish. Den haben wir besprochen und geliebt, kann ich mich erinnern.
Ja, absolut.
Das ist sogar einer, der ein bisschen visuell ein bisschen rausfällt, gar nicht so
ersten
Blick mit dem Hammer auf den Kopf Tim Burton
ist. Er voll Burton, aber visuell überhaupt nicht. Ja, an den Film musste ich auch denken, auch bei einem anderen Film, über den wir gleich noch sprechen.
Hat
mich auch dran erinnert.
Und dann haben wir Richard E. Grant. Weißt du, sagt ihr das was?
Der Name sagt
Wenn ihr
mir
den
was.
Seht, dann erkennt ihr den sofort, der ist irgendwie der ewige Bösewicht. Der war bei Hudson Hawk der böse, übertriebene Bösewicht. Das ist so ein englischer Schauspieler mit einer ganz starken, markanten Stimme auch. Bei Downton Abbey war er natürlich auch dabei. Bei ganz vielen Sachen ist er dabei. Der ist aber auch ein ewiger Nebendarsteller eigentlich, was schade ist, weil er wirklich sehr talentiert ist und vor allen Dingen Bösewichte auch immer super spielt. Also der ist ein bisschen wie der Hugh Grant für arme Leute. Nein, der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Hugh Grant. Ist nur ein bisschen älter, glaube ich. Den finde ich immer klasse. Der ist dann zufällig irgendwo dabei. Niemand würde ins Kino gehen, um sich einen Film mit Richard E. Grant anzugucken.
Oh, der neue Richard E. Grant.
Ja, aber wenn er dann dabei ist, dann denke ich, ja, geil. Der macht das alles, der wertet das alles auf. Der ist, glaube ich, ursprünglich Theaterschauspieler. Der ist auf jeden Fall toll. Der ist auch dabei als Böser. Und Christopher Lee spricht den Priester. So, also, worum geht's? Es ist ein bisschen ein Musical, also es wird gesungen direkt von Anfang an, gibt es Songs und Show- und Tanzeinlagen und da ist ein junger Mann, der Victor, der soll verheiratet werden, der ist auch ein ganz, ganz lieber und so, hat ein bisschen, seine Familie ist ein bisschen böse, die haben kein Geld und wollen ihn jetzt verheiraten, reich verheiraten und dann ist da eine ebenso liebe, nette Braut, die heißt die Emily? Nein, die heißt Victoria sogar. Und die hat teilt irgendwie so ein bisschen das gleiche Schicksal, ohne dass sie das wissen. Die soll auch verheiratet werden, auch von ihren verarmten Eltern und alle und beide Eltern wollen, dass die jeweils durch die Hochzeit gerettet werden, aber keiner hat irgendwas, ne, so. Aber die zwei, die mögen sich, die lernen sich kennen und mögen sich und der Victor, der ist gesprochen von Johnny Depp, der sieht auch aus ein bisschen wie Johnny Depp, so wie Edward mit den Scherenhänden oder so, ne, also das war ja auch seine Paraderolle. Der ist halt irgendwie tollpatschig und irgendwie nett und lieb und aber irgendwie doof ein bisschen dabei und dann übt der seine Vows nachts, seine Gelübde, weil er das nicht so richtig hingekriegt hat bei der Probe und aus Versehen steckt er seinen Ring im Wald nicht an einen Ast, also der übt dann da, ne, und steckt seinen Ring an so einen kleinen Ast, aber dieser kleine Ast ist der Finger von einer Leiche, von der Corpse Bride. Und jetzt hat er sein Gelübde gesprochen und ihr den Ring an den Finger gesteckt und jetzt ist er mit der verheiratet und hat die quasi wieder erweckt. Ja, das ist, also das beruht wohl auf irgendeiner alten russischen Sage oder so. Und diese Corpse Bride, die dann erwacht, die ist wirklich eine Emo-Ikone wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, also die haben bestimmt die nächsten Jahre nur diese Halloween-Kostüme stattgefunden, weil das ist wirklich, die sieht halt aus so ein bisschen wie bei Dia de los Muertos vom Style her, ne? Also okay, irgendwie ist so skelettig, aber trotzdem bunt und mit Blumen und irgendwie so gothic, aber dabei irgendwie trotzdem farbenfroh. Ganz spannende Mischung. Und so ist das im Ganzen, kriegen dann Einblick in das Ganze, ins Reich der Toten sozusagen. Dann trifft er noch seinen alten Hund wieder, der verstorben ist, der Victor. Das ist so ein kleiner Skelett, so ein Skeletthündchen, ne? Und du siehst ja ganz viele Skelette und man kann dann auch erkennen an den Figuren, woran die denn wohl gestorben sind. Da ist so ein Pirat, der hat ein Messer in der Brust noch und so, ne? Und witzig ist, im Reich der Toten, wo denn Victor jetzt quasi dazugehört so ein bisschen oder Einblick bekommt, da ist alles bunt, also da sind viel mehr Farben und die Welt der Lebenden ist entsättigt, fast schwarz-weiß. Was auch irgendwie spannend ist, ne? Das ist schon an sich, ist das ja auch eine Aussage. Genau, und dann versucht er natürlich irgendwie, also diese Corpse Bride, die ist halt total nett, ne? Die ist total nett und ihr selber ist auch was Schlimmes passiert, die hat sich auch verliebt und dann ist sie betrogen worden und dann stand die, weil die ihren Liebsten heiraten wollte, mit all ihrem Geld und allem, was sie hatte, nachts unterm Baum und hat auf den gewartet im Brautkleid und dann hat er die umgebracht. Ne? Wollte nur die Kohle haben und deswegen hat die auch im Prinzip schon ihr Hochzeitskleid an. Genau, ist alles so von Motten zerfressen und Spinnen. Dann hat die noch eine kleine Made im Auge, die dann manchmal so rauskommt und ihren Senf dazu gibt und ihre Meinung sagt und sagt, ah, sorry, die Maden. Ne? Also das ist schon irgendwie, das ist schon Tim Burton durch und durch, genau. Und genau, so entwickelt sich dann die Geschichte in der Welt der Lebenden, ist auch noch die eigentliche Braut, die natürlich die nach ihrem Victor sucht, weil eigentlich sollten die heiraten und so weiter. Und dann ist man jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, inhaltlich auch, wen der Victor jetzt eigentlich nehmen soll, weil die Corpse Bride, die ist wirklich nett und witzig und ne, hat viel mehr Joie de vivre. Und Esprit und, ne, ist ein bisschen schillernder einfach so, obwohl die Leiche ist, als die Braut, die er im Reich der Lebenden gehabt hätte. Aber das kommt bestimmt auch alles von der Inszenierung, von den Farben auch. Das wirkt alles so ein bisschen trist. Das ist die Welt der Tristesse. Und unten bei den Toten, da wird ständig getanzt und gesungen und irgendwas aufgeführt und auf Knochenklavieren, werden die Hits gezimmert und so, also der Film ist relativ kurz, der ist nur, ich glaube, 77 Minuten lang. Wie auch Nightmare Before Christmas
so angenehm.
War auch sehr kurz, weil, aber jetzt kommt der Clou, das ist halt Stop-Motion. Das heißt, das sind Figuren, das sind Puppen, das sind Fotos. Diese ganzen 77 Minuten, jedes Frame ist ein Foto und Leute machen dann immer jeweils die nächste Bewegung, ne? Also Stop-Motion halt, was wahnsinnig aufwendig ist. Und dadurch ist aber dieser Film keinen Tag gealtert. Der sieht aus, der hätte heute so ins Kino kommen können. Das ist Wahnsinn, weil es sind wirklich ganz klare Fotos im Prinzip. Ich habe auch gelesen, es ist sogar mit einer EOS-Kamera gemacht worden, also wirklich mit einem Fotoapparat. Geschnitten auf der erste Film, der auf Final Cut Pro geschnitten wurde, ist auch eigentlich so ein, nicht so das allerprofessionellste Schnittprogramm.
Ein bisschen Consumer-mäßig.
Auch. Ja, genau. Aber das haben die alles, was auch immer da gespart wurde, haben die alles in die Ausstattung, in die Puppen, in die Animationen von den Puppen. Die Menschen scheinen die da wirklich bemalt zu haben und modelliert. Ich glaube, die sind so 30 Zentimeter hoch wohl gewesen. Und überzogen aus Stahl und überzogen mit einer Haut aus Silikon. Und genau. Und dann total liebevoll alles bemalt und du siehst die Struktur von dem Schleier und von den Klamotten und alles. Und wenn ich mir überlege, dass das Puppen sind und die dann jeden Arm und jedes Bein und jede Augenbraue, die sich bewegt, da einzeln bewegt haben, also Wahnsinn. Hut ab, wirklich. Ganz große, ganz große Handwerkskunst. Wirklich toll.
Das ist immer wieder total beeindruckend. Die poppen immer mal so ab und zu auf, diese Filme. Und dann auch immer begleitet von ganz viel Bonusmaterial, was man dann online sehen kann, wie das alles so gemacht wurde. Und das ist wirklich ein Handwerk, das ja wirklich schon hunderte von Jahren im Film genutzt wird und nie so richtig ausstirbt, weil es halt auch, wie du sagst, so zeitlos ist irgendwie. Ne? Wenn man jetzt überlegt, der Film wäre animiert, 20 Jahre später, könnte der dann schon mal ein bisschen schlechter aussehen. So, ne? Ich sag mal, wenn man sich Toy Story 1 und so anguckt und jetzt die aktuellen Filme zum Beispiel, Toy Story, dann ist da auch ein deutlicher Qualitätsunterschied erkennbar. Es ist trotzdem noch schaubar, weil es rein animiert ist. Ist jetzt anders, als wenn du einen Realfilm hast, wo zwischendurch mal eine animierte Sequenz oder ein Monster oder so ist. Aber dieses Stop-Motion ist halt wirklich, ja, das kannst du auch in 100 Jahren noch gucken. Und sie wird genauso geil aussehen wie zum Zeitpunkt, als es gemacht wurde.
Ja, das ist echt bemerkenswert. Also wenn das, ich habe gelesen, ein paar irgendwelche kleinen, wenn da irgendwelche Flammen waren oder so, kleine Feuer oder so, das haben die wohl mit Mini-DV aufgezeichnet und dann rein animiert. Das war auch alles, von den Making-of-Fotos habe ich gesehen, dass das alles im Greenscreen gemacht wurde, mit grünen Hintergründen. Mhm. Aber da hingen die Lampen, da stand das ganze Setup und weiß ich nicht, die Kirche, wo geheiratet wird und dann durch das Fenster kommt dann so eine Hand rein. Da siehst du, auf diesem Foto kommt dann so eine menschliche Hand, die dann die Puppe so verschiebt. Ja. Und dann hingen da die Lampen, also das Licht auch super gut. Das merkst du richtig immer, die bewegen sich halt im echten Licht. Und das ist was anderes, als wenn das alles animiert ist. Als wenn der Einfall des Lichts animiert ist, dann wirkt es einfach anders, als wenn da wirklich, wenn es auch nur eine Puppe ist, die sich bewegt, das fällt einfach anders, ne?
Total, so, ja. Und es hat so alles auch so eine Körperlichkeit und so eine
so Plastizität.
Ja, und so ein Gewicht auch zu sich irgendwie, ne? So ein bisschen, das merkt man schon. Das ist wirklich richtig schön. Ich weiß nicht, ob ich die Geduld dafür hätte, aber ich finde das immer super beeindruckend. Mhm. Das war ja auch schon, also gibt ja schon ganz viele Beispiele aus der Filmgeschichte, auch in Star Wars zum Beispiel, ne? In den Originalfilmen hat man ganz viele Sachen mit Stop-Motion gemacht. Und das ist dann auch immer spannend, wie die Leute überhaupt Zugang in diese Sets haben, weil du kannst ja nicht einfach dann in das Set reinlaufen und alles verändern, weil wenn du irgendwo im Hintergrund eine kleine Kerze versehentlich antitscht, dann springt die ja im Bild auf einmal. Das heißt, du musst da wirklich ganz vorsichtig und ganz langsam und mit ganz spitzen Fingerchen musst du da irgendwie alles ändern. Das ist, also, das wäre, glaube ich, zu viel Verantwortung für mich.
Ja, für mich auch. Ja, ich glaube, der Film ist, der ist auch gut angekommen. Also, ich finde das halt, ist wirklich charmant und so, ne? Also, clever und charming. Ich glaube, der hat nicht wenig gekostet, dadurch, dass, also ich glaube, war irgendwie 40 Millionen oder so, habe ich, glaube ich, oder war das jetzt viel falscher? Ist das für den nächsten Film schon? Ich gucke gleich nochmal nach. Naja, auf jeden Fall war das sehr, sehr viel Aufwand und wird auch sehr, sehr viel Geld gekostet haben und Energie, und die haben da irgendwie 100 Tage dran, die haben die Sets mehrmals auch gebaut, damit das irgendwie schneller geht, damit das einigermaßen, ne, weil die Zeit, die das dauert, das ist, glaube ich, der große Kostenfaktor.
Klar, und ich glaube auch, dass diese Leute, die das machen, mit Sicherheit auch nicht günstig sind, weil es gibt wahrscheinlich nicht so super viele, die das in dieser Qualität hinkriegen. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich meine, das Prinzip ist uns allen klar, jeder, der mal einen Lego-Film gedreht hat oder so, ne? Aber das dann wirklich zu so einer Perfektion umzusetzen, ich glaube, da bedarf es auch schon einiges an Erfahrung. Und was ich halt auch krass finde, wenn du sagst, dass die auch parallel gearbeitet haben, man muss sich ja auch auf Sachen einigen, was so Bewegungen angeht, wie bewegen sich die Figuren, wie heben die ihre Augenbrauen, die haben ja auch vielleicht so ein bisschen so Eigenarten und Quirks und so.
Total,
und dass
ja.
da alle in die gleiche Richtung arbeiten und wissen, die Figur hat dieses Bewegungsmuster, die Figur hat dieses Bewegungsmuster.
Mhm.
Also ganz krass, dass das alles so funktioniert hat. Und auch Tim Burton kann ja nicht an allen Stellen gleichzeitig gewesen sein. Und es ist ja auch was anderes, du kannst ja nicht, klar kannst du da Regie führen. Ich weiß nicht, ob der das vielleicht einmal mit echten Schauspielern so vorgemacht hat, wie er es haben will. Und dann hatten die vielleicht da eine Vorlage, an der die das animiert haben oder so.
Nee, das glaube ich aber noch nicht mal. Also das hätte ich jetzt nicht so gelesen. Nee.
Ja, aber auch an Regisseur natürlich. Total eine abgefahrene Herausforderung. Wie vermittelst du das deinen Künstlern, was du genau haben möchtest? Und, ne, und ich weiß auch nicht, wie das da gemacht wird mit der Vertonung. Ob die Vertonung erst passiert und dann wird darauf animiert? Oder weil,
nee.
Boah.
Nee, das passiert danach, glaube ich. Ach, in dem Fall war es sogar so, noch ein kleiner Funfact am Rande. Zu dem Zeitpunkt hat Tim Burton Willy Wonka auch gemacht.
Mhm.
Auch mit Johnny Depp. Das heißt, Johnny Depp war tagsüber Willy Wonka und abends ist er ins Tonstudio gegangen und hat das vertont wohl.
Oh ja.
Also der war, glaube ich, schon fertig, der hier. Und dann haben die Willy Wonka gedreht. Und dann, ne, war das ein bisschen ganz leicht zeitversetzt. Aber für Johnny Depp, der war quasi an beiden Sets gleichzeitig.
Ja, dann haben sie immerhin bei Johnny Depp ein bisschen gespart. Das ist ja schon mal gut.
Ja, also ich muss sagen, ich fand den wirklich ganz, ganz nett. Und ist auch, obwohl das da nicht Thema ist, ist das schon ein bisschen so ein Halloween-Film. Weil das ja so das Reich der Toten so ein bisschen feiert und überhaupt so ein bisschen, ja, sowas Gotisches hat und so ein bisschen finster, aber trotzdem irgendwie fröhlich. Wie gesagt, also ich fühlte mich wirklich erinnert so an die Visuals von Dia de los Muertos, ne, also bunt, traurig im Prinzip, irgendwie reden wir hier vom Tod, aber im Grunde ist alles, hat es trotzdem so eine Positivität und so eine gewisse Fröhlichkeit durch die Farben und so weiter. Und das fand ich hier wirklich toll transportiert. Also das ist auch ein guter Monat. Hätte fast noch einen früher, hätte fast im Oktober schon rauskommen können, so, ne, für die Stimmung, für die Halloween-Stimmung. Und der ist in jedem Fall sehenswert. Ich fand den wirklich, ich hatte den damals auch schon gesehen, ist mir dann wieder eingefallen. Und hab da jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so ein Film, der einem ewig in Erinnerung bleibt, aber der macht wirklich Freude. Die noch nicht mal 80 Minuten, die er dauert, macht der wirklich Spaß und und man kann wirklich ganz groß staunen über dieses Handwerk und wie toll die Leute das machen und wie Sachen, wenn man die mit der Hand gemacht hat, wenn die von Menschen händisch produziert wurden, wie die viel besser die Zeit überdauern, als wenn ein Computer drüber gebügelt hat, ne, so ungefähr. Das siehst du sogar bei den allerkrassesten, am besten produzierten, teuersten Filmen aller Zeiten. Ich habe Titanic letztens geguckt und selbst da gibt es Szenen, oh, da siehst du, oh, das ist CGI, das ist fast 30 Jahre alt. Das siehst du.
Ja.
Aber
ich bin gespannt, wie wir in 20 Jahren so die ersten KI-Sachen bewerten, die jetzt ja so langsam rauskommen.
Ja,
was ja jetzt schon so,
jetzt schon
noch so seelenlos ist alles.
Total, ja, ja.
Und das ist ja wirklich der absolute Gegenentwurf.
Genau.
Ne? Also da mehr Mühe kann man sich ja eigentlich nicht geben.
Ja, ja. Und auch bei, ne, das diskutieren wir ja ständig bei Filmen, die wir sehr lieben, die noch viel, viel älter sind, wo dann Matte Paintings benutzt wurden und auch Stop Motion und irgendwelche Modellbauten, wo Leute mit den Händen Sachen gemacht haben oder auch Licht, also so Practical Effects in der Kamera, irgendwelche Special Effects wie bei Indie oder so. Dadurch, es altert nicht dadurch. Es bleibt zeitlos. Und das ist, was man hier auch sehen kann. Ich war wirklich begeistert, wie der aussieht. Wie der aussieht. Mhm. Und sich, du denkst, du kannst das, oh krass, ne, kannst das anfassen und ist keinen Tag gealtert, wirklich.
Ja, prima. Das ist auch eine schöne Empfehlung. Ich kenne den auch nicht. Also muss ich vielleicht doch mal reinschauen. Aber ich glaube, ich habe den auch mit Nightmare Before Christmas verwechselt.
Ja.
Aber sehr schön. Die Länge, die Laufzeit finde ich auch sehr appealing, muss ich sagen.
Ja.
Das ist so schön. Ja, dann erzähle ich euch von meinem ersten Film. Und das ist so ein bisschen ein Spezialfall. Denn es ist, ich rede über Serenity von Joss Whedon. Das ist quasi der Abschlussfilm für seine gecancelte Fernsehserie Firefly, die von 2003 lief, hatte irgendwie 12, 14 Folgen oder so, wurde dann gecancelt, halt abgesetzt, wegen Erfolglosigkeit offensichtlich. Aber die Fans und Joss Whedon und wer auch immer haben es geschafft, sich durchzusetzen, dass Joss Whedon noch einmal Budget kriegt, um zumindest einen Kinofilm zu machen, um die Geschichte abzurunden, die er angefangen hat zu erzählen. Natürlich ist das nicht das, was er sich irgendwann mal ausgemalt hat als großen Story-Arc, aber so hat man zumindest ein Ende für irgendwas. Weil es gibt ja nichts Frustrierenderes als eine Serie, die du geil findest und die dann so auf halber Strecke abgesetzt wird und du niemals erfährst, wie es weitergeht. Ist fast genauso schlimm wie ein Ende, was ganz schlimm ist. Was du gar nicht magst. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Keine Ahnung, vielleicht wäre es manchmal auch gut, eine Serie einfach nicht zu Ende zu machen. Aber
ja
in diesem Fall gibt es zumindest einen Abschluss. Ich habe den Film tatsächlich mal irgendwann gesehen, so als Hauptkopie damals, als man so noch so Filme so bekommen hat. Ich kannte die Serie aber überhaupt nicht. Das heißt, ich habe den Film gesehen, ohne die Serie zu kennen. Die Serie habe ich in der Zwischenzeit irgendwann mal nachgeholt. Ich habe mittlerweile beides halt auf Blu-ray hier im Regal stehen. Die Serie habe ich jetzt nicht noch mal geguckt. Die erfreut sich halt sehr, sehr großer Beliebtheit. Ich habe die damals nicht gesehen. Die kam, glaube ich, in Deutschland erst 5, 6 Jahre später. Also nach dem Film erst raus in Deutschland.
Ah, okay.
So, von daher war
so ein bisschen Special Interest, nur für die Obernerds dann irgendwie.
Genau, ich glaube, der Zugang war natürlich dann echt extrem schwer, wenn man da nicht irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, DVD-Rips aus den USA hatte oder wie auch immer. Von daher war dieser Film mein erster Berührungspunkt mit diesem filmischen Universum, mit diesem Serienuniversum. Und im Nachhinein muss man sagen, schade eigentlich, dass da nicht mehr draus geworden ist. Die Serie hat eine sehr treue Fanbase und ist sehr hoch bewertet überall. Und der Film ist auch sehr unterhaltsam. Ich kann erstmal kurz was so zum Hintergrund sagen. Das ist eine Science-Fiction-Serie, die spielt so ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Die Menschen sind von der Erde weitergezogen in ein neues Sonnensystem und haben das da kolonialisiert. Es gibt so eine zentrale Allianz, wie so eine Art Imperium, sage ich mal. Und es gibt so ein paar Randgebiete, die so sehr, sag ich mal, etwas weniger entwickelt sind. Es gab dann einen Bürgerkrieg, so einen Vereinigungskrieg, sag ich mal, den die Rebellen, so nenne ich sie mal, verloren haben. Und die Überbleibsel davon verstreuen sich immer mehr in die Randgebiete und leben da so einen Wild-West-Lifestyle. Und das ist auch so ein bisschen so ein Clou an der Serie, dass alles auch so sehr wild-westmäßig angehaucht ist. Also die reiten da wirklich auf Pferden rum und haben Revolver und tragen lange Mäntel und Schlapphüte und so.
Okay.
Was wahrscheinlich damals, als sie rauskam, auch so ein bisschen Budgetgründe natürlich irgendwie hatte. Das, und glaube ich auch ein bisschen abschreckend ist auf jemanden, der keine Ahnung hat, was diese Serie ist. Weil du siehst, das ist ein Raumschiff und dann landen die da und auf einmal sind da Cowboys. Und das ist irgendwie alles so total weird, also ein ganz komischer Mischmasch. Aber dadurch auch irgendwie sehr spannend und nachvollziehbar. Also es gibt auch keine Aliens in dem Universum, es ist alles quasi sehr geerdet, würde ich mal sagen, obwohl es eine Science-Fiction-Geschichte ist.
Mhm.
Und wir folgen da dem kleinen Raumschiff Serenity und seiner Besatzung. Da spielt mit Nathan Fillion in seiner wahrscheinlich, ja, eigentlich würde man sagen Paraderolle, aber dafür ist sie zu klein. Man kennt ihn jetzt aus Castle zum Beispiel und auch aus ganz vielen, der hat jetzt, glaube ich, auch im letzten Superman-Film mitgespielt.
Mhm.
Und immer mal wieder in irgendwelchen, The Rookie, glaube ich, macht er auch, also macht viele Fernsehgeschichten.
Ja, der ist auch so ein Fan-Favorite irgendwie, ne?
Genau, der ist so ein Fan-Favorite, ist so ein Nerd-Liebling, so einer von uns. Und, ne, und der ist halt hier so seine Paraderolle. Man könnte meinen, vielleicht spielt er sich sogar ein bisschen selbst. Er spielt den Captain der Serenity und hat einige Crewmitglieder noch dabei. Ich kann mal vorlesen, wer da alles mit. Gina Torres ist dabei, Alan Tudyk, den wir mittlerweile als Motion Capture und Voice Acting Typ kennen, aber auch natürlich als Schauspieler. Morena Baccarin kennen wir auch mittlerweile aus ganz vielen Filmen. Adam Baldwin, auch ein bekanntes Gesicht. Übrigens keiner von den Baldwin-Brüdern, nicht verwechseln, er heißt nur gleich. Summer Glau ist dabei, die danach auch in der Sarah Connor-Serie, meine ich, mitgespielt hatte.
Ja, ich glaube.
Die jetzt nicht mehr so viel macht, die hat viel Fernsehen gemacht, aber ist da nicht so dabei. Und noch, warte, wie heißt nochmal die? Jewel State ist die Mechanikerin. Genau, es gibt also einen Piloten, es gibt die erste Offizierin, es gibt die Mechanikerin, dann gibt es den The Muscle, sage ich mal, gespielt von Adam Baldwin, der ist so der Waffennah und der Mann fürs Grobe. Und es gibt so ein Ensemble, sage ich mal, und das ist ja auch die Stärke von Joss Whedon. So, der hat Buffy gemacht, der hat dann auch später, ganz viel später, die Avengers ins Kino gebracht. Und der versteht es einfach wie kaum ein anderer, so mit einem Ensemble umzugehen.
Mhm.
Und das ist auch so ein bisschen der Kern der Serie und auch hier des Films. Das merkt man ziemlich schnell, dass wir ganz unterschiedliche Charaktere haben, die uns sehr schnell erklärt werden. Auch wenn man die Serie nicht kennt, geht der Film los und in den ersten 5 Minuten läuft Nathan Fillion durch sein Raumschiff und trifft alle seine Crewmitglieder und hat mit jedem so einen kurzen Wortwechsel und du checkst direkt, ah, okay, der ist so drauf, der ist so drauf, die ist so
geil.
Drauf.
Das ist so, geil. Wie bei Downton Abbey, das ist halt auch so.
Genau, du kannst dich direkt auch orientieren in dem Schiff, weil das ist so ein One-Shot. Das heißt, du weißt direkt, okay, hier ist die Brücke, da sind die Quarters, da ist irgendwie das Hangar, da ist die medizinische Abteilung, da ist der Maschinenraum, was weiß ich. Das heißt, du hast in den ersten 5 Minuten eigentlich schon alles Werkzeug, um jetzt zu wissen, wie es losgeht.
Mhm.
So, wobei, das stimmt nicht ganz, denn es gibt noch einen Prolog, den habe ich jetzt übersprungen. Da erzähle ich gleich was zu. Aber das ist die große Stärke von Joss Whedon und von den Schreibern. Joss Whedon hat natürlich auch mitgeschrieben, dass das wirklich interessante Charaktere sind, die auf den ersten Blick alle leicht zu charakterisieren sind. Aber da steckt natürlich bei allen noch mehr dahinter. Die sind alle ein bisschen tiefer. Das ist dann in der Serie natürlich eher so, dass du merkst, okay, der ist der eine, der die ganze Zeit nur Sprüche klopft, hat aber doch eine etwas düstere Vergangenheit. Und ne, das ist. Und jeder kriegt auch so ein bisschen so einen Raum. Das ist hier in dem Film natürlich nicht so möglich. Mit 9 Besatzungsmitgliedern, die es sind, kann jetzt nicht jeder seinen krassen Moment irgendwie kriegen. Also viele bekommen schon was, aber eher weniger. In der Serie ist es so, dass die Serenity, also das sind so, die sind so Schmugglermäßig irgendwie so, ne? So ein bisschen, und Kriegsveteranen und so. Also da steckt ganz viel dahinter. Und die nehmen irgendwann ein Geschwisterpärchen auf. Wobei es ist einmal wie heißt er? Dr. Simon heißt er. Simon und River. River ist seine Schwester. Und River ist so eine Art, man könnte sagen, wie bei das fünfte Element. Sie ist so ein bisschen genetisch beeinflusst, telepathisch fähige, leicht weggetretene, zierliche Person, die eigentlich eine krasse Kampfmaschine ist, die von der Allianz gejagt wird. Und die suchen so Zuflucht auf diesem Schiff.
Aha.
Und das passiert schon alles in der Serie. Das wird uns hier im Prolog noch mal erzählt.
Ja.
Und hier in dem Film kommt das jetzt zu einem Abschluss, dass die Allianz halt die River suchen und sie jagen, um sie für ihre Zwecke als Waffe zu missbrauchen.
Mhm.
Und die Besatzung muss jetzt halt sich den Kopfgeldjägern, sag ich mal, erwehren und dann in die Offensive gehen, sag ich mal, mehr oder weniger. Aber das Interessante ist, dass man das alles versteht, auch wenn man die Serie nicht gesehen hat.
Ist das so, ja?
Auf jeden Fall
also
sagen.
Du hast
ja,
auch, als also, du den Film gesehen hast zum ersten Mal, hast du das alles verstanden und
ja, also weil diese Geschichte um Simon und River wird uns direkt am Anfang in einem Prolog erzählt nochmal.
Mhm.
Also nicht mit Szenen aus der Serie, sondern wirklich fresh gedreht. Alles. Und diese ganze Dynamik der Crew wird uns auch ziemlich schnell klar gemacht. Es sind natürlich so ein paar lose Fäden noch, wenn die irgendwie über vergangene Sachen reden, so und damals im Krieg und so. Aber durch die Dialoge wird das immer sehr gut erklärt. Ich würde das so ein bisschen mit Star Wars vergleichen, wenn du ganz am Anfang diesen Geschichten, diesen Gesprächen mit Darth Vader und seinem Offizier da redest, mit ja und der Senat und hier und hast du nicht gesehen und die Separatisten. Das hat man ja früher auch nicht gecheckt so richtig.
Ja.
Was steckt da jetzt hinter? Aber man konnte sich das irgendwie, man wusste, okay, es gibt noch eine größere Welt dahinter. Das ist jetzt vielleicht für meine Geschichte nicht so super relevant gerade, aber ich verstehe ungefähr, worum es geht. Und so ist das hier auch. Ich finde, das macht es eher noch spannender, wenn man die Serie nicht kennt, dass man so das Gefühl hat, okay, das ist, scheint ja eine riesige Welt und Lore zu sein irgendwie, die total ausgearbeitet ist. Aber es beschneidet einen jetzt nicht in der im Erlebnis, würde ich sagen. Es führt natürlich aber auch dazu, dass alle Figuren, die sich ja eigentlich in der Serie kennen, immer noch mal so einen kleinen, kurzen, weirden Dialog haben, so, wo sie sagen, ja, du weißt doch noch damals, also jetzt nicht so platt, aber so ein bisschen schon geschickter, aber es wird so ein bisschen, ja, es wird so ein bisschen, Sachen werden erklärt auf sehr einfache Art und Weise, die man in der Serie halt ausführlicher bekommen würde. Aber wirklich gut und nicht störend. Also nicht so dieses wirklich platte, ne, du weißt doch noch, sondern es ist wirklich durch sehr geschliffene Dialoge. Tolle Darsteller. Die Effekte leider nicht gut, muss man sagen. Also die waren in der Serie schon trash und hier ist auch, ja, so riesig war das Budget nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie groß das Budget am Ende war, aber es ist jetzt nicht viel besser als in der Serie. Das kann man schon sagen. Es passt aber, es hat halt Charme trotzdem. Und es wird getragen durch die Darsteller. Allen voran natürlich Nathan Fillion, der hier wirklich in seiner Paraderolle, der hat auch so diesen Humor, diesen Joss Whedon-Humor so mitgeprägt, würde ich sagen. Alles so ein bisschen augenzwinkernd, wo man heute sagen würde, das ist dieser Marvel-Humor.
Ach so,
dass er dann so auf die Spitze getrieben wurde. Das ist ja so ein bisschen das, was Joss Whedon so da auch zu einem großen Teil mit reingebracht hat, was ja dann immer wieder kopiert wurde und jetzt immer beliebiger und belangloser geworden ist eigentlich. Und hier hat das aber noch sehr viel Charme, weil die Figuren halt untereinander wirklich spannend interagieren. Und Joss Whedon hat das selbst mal so beschrieben, dass Firefly eine Serie ist über 9 Personen, die ins Weltall schauen und alle sehen was anderes. Und das finde ich auch, ist irgendwie eine ganz schöne Metapher, irgendwie eine schöne Allegorie irgendwie dafür. Weil
Es
geht wirklich um das Zusammenspiel von verschiedenen Charakteren. Und da merkt man wieder, dass es möglich ist, Charaktere zu schreiben, was ja irgendwie heutzutage so ein bisschen verloren geht, würde ich sagen. Aber mich wundert, dass du das noch nie gesehen hast, ehrlich gesagt. Weil
würde mir
denke,
das gefallen,
das
meinst du? Weil es klingt so, als würde mir das gefallen.
Ja, ich habe die ganze Zeit auch, ich hatte den Film jetzt auch ewig nicht mehr gesehen, aber als ich das gesehen habe, dachte ich wieder, das ist doch eigentlich genau Bezis Ding. Das ist wirklich genau dein Ding.
Ja,
Ich glaube, wenn du die Serie mal schau, es sind halt, wie gesagt, nur 14 Folgen. Also hört sich immer so an. Aber ich glaube, du stehst nicht vor so einem riesen Berg. So, okay, ich habe 7 Staffeln.
Ja.
Sondern du hast 14 Folgen und einen Film. So, der 2
Ja,
Stunden
ich glaube,
geht.
Ich gucke mir das mal an. Ich kann mich erinnern, dass ich auch einen Kumpel habe, der damals da auch schon voll drauf abgegangen ist. Das war sein Ding, sein Geheimtipp irgendwie. Oh, Serenity, Firefly und so. Und genau, aber es ist jetzt nicht so, als ob das immer überall available ist. Ne? Und damals, glaube ich, war das sowieso schwer zu kriegen, als alles noch irgendwie gekauft oder geliehen werden musste. Und ich guck mal, ob das irgendwo im Stream ist. Weil es ist ja doch so ein bisschen unter Nerds so ein Geheimtipp, oder?
Ja, ist glaube ich, auch so was, wenn du was auf dich hältst als Sci-Fi-Nerd, dann kennst du auch Serenity, und Firefly. Wie gesagt, ich habe es auch nur nachgeholt dann irgendwann mal, weil der Ruf so gut war.
Ja.
Und muss auch sagen, dass die Serie jetzt, wenn du die jetzt heutzutage guckst, glaube ich habe die jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, also bestimmt 10 Jahre oder so, dann ist die, glaube ich, jetzt auch nicht, haut dich jetzt nicht mehr so vorm Hocker. Aber ich glaube, gerade so in der heutigen Zeit, wo Fernsehen so ein bisschen oder TV-Shows so ein bisschen einen nicht mehr so, ja, so dieses klassische Monster of the Week-mäßige, das ist so ein bisschen weg irgendwie, ist mehr so übergreifende Riesen-Story-Arcs und nimmt sich manchmal ein bisschen zu ernst und teilweise aber auch super flach, wenn du so bei Marvel schaust und sowas. Und das ist wirklich noch so, hat noch so richtig Charme einfach, muss man sagen. Und ich glaube, dass dir das sehr gefallen hat. Hast du Buffy gesehen?
Ich habe Buffy damals geguckt, aber da war ich schon rausgewachsen. Das war mir schon zu grell. Zu grell, zu bunt, zu pink, zu teeny-mäßig. Ja, nee, da war ich schon bei Akte X und bei den ganzen und von da aus noch finsteren Sachen.
Buffy habe ich auch super gerne geguckt,
muss
ich sagen.
Na, ich weiß nicht mehr.
Und das hier steckt auch so ein bisschen in so eine Kerbe wie so Stargate, SG-1 und natürlich auch so ein bisschen Star Trek immer und Star Wars natürlich auch so. Dieses, ist ein bisschen Millennium Falcon-mäßig und Nathan Fillion spielt hier auch so einen Han Solo-mäßigen Haudegen, ne, der immer so einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Also von mir aus eine große Empfehlung. Den Film kann man auch so gucken, ohne die Serie gesehen zu haben. Aber wenn ihr Zeit, Geld und Bock habt, könnt ihr euch auch die Serie. Die gibt es auf jeden Fall auf Blu-ray als eine Blu-ray. Irgendwie alle Folgen, ne, kann man sich auch holen. Dürfte wahrscheinlich nicht super teuer sein, wenn überhaupt noch jemand Blu-rays sammelt. Aber ja, Serenity. Schade, dass das nicht weitergegangen ist. Aber so haben wir zumindest einen würdigen Abschluss bekommen.
Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, das versuche ich wirklich mal irgendwo zu ergattern.
Dann kommen wir auch schon zu unseren Hauptfilmen.
Yay!
Und Betsy hat direkt, das war der erste Film, den du vorgeschlagen hast. Du hast gesagt, ja, den als Hauptfilm.
Genau. Ja, Moment, jetzt habe ich dich jetzt hier weggemacht, oder was? Da bist du. Also, das war das Einzige so ziemlich von der Liste, wo ich sofort gesagt habe, ja, den kann man gucken, muss man gucken, weil, wie gesagt, der Monat hat mich jetzt nicht so ganz umgehauen.
Ja.
So, jetzt haben wir hier ein richtiges Brett. Der Exorzismus der Emily Rose. Und da musste ich aber auch erstmal den Franz fragen, ob das überhaupt für den in Ordnung ist, den zu gucken, weil ich weiß, der mag eigentlich keine Horrorfilme, keinen Gruselkram. Ich kann mir vorstellen, dass er den auch doof fand. Aber dann, ich habe den dann nochmal geguckt und dann fand ich für mich, nee, doch, das war die richtige Entscheidung, den nochmal zu gucken. Ich weiß, dass ich den damals mochte und der hat natürlich auch so einen skandalösen, ne, ist so ein Skandal um sich, also weil es fängt direkt an mit Based on a True Story. Darüber erzähle ich euch auch gleich noch, was denn wirklich diese True Story ist. Ja, also, eins am anderen. Fangen wir an mit Personal. Das ist Laura Linney allen voran als Anwältin. Und natürlich die Emily Rose, die das exorzierte Mädchen. Ich kenne sie nur als Deb aus Dexter. Dexters Schwester, Jennifer Carpenter. Ne? Also, ihr kennt die bestimmt. Die hat nicht so viel gemacht, aber die ist schon als Fernsehgesicht berühmt geworden in Dexter, wie gesagt. Und die hat ein bisschen an sich schon so spannende Features irgendwie. Sehr, sehr hohe Wangenknochen und irgendwie so ein bisschen abgefahrenes Gesicht, was in dieser Rolle auch ganz gut ist, weil das hat immer so ein bisschen was Anderweltliches, ihr Gesicht allein schon. Und die spielt richtig gut. Das ist, glaube ich, ihre erste Filmrolle gewesen, für die auch viel gelobt wurde. Und Tom Wilkinson haben wir noch als den Priester, der sie exorziert hat, der vor Gericht steht. Also natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Leute, das sind aber alles eher so Nebendarsteller. Also da ist jetzt sonst niemand dabei, den man groß kennt, obwohl doch Colin Fiore ist noch in der Nebenrolle dabei und Campbell Scott. Was soll ich sagen? Das ist im Prinzip, jetzt mal so zusammenfassend, ist das eigentlich ein Gerichtsdrama mit Horrorelementen. Also es ist eigentlich, dieser Film entfaltet sich, also es ist mehr Zeit im Gerichtssaal und außerhalb von dieser Zeit des Exorzismus nach Emily Roses Tod, als man jetzt tatsächlich bei den gruseligen, fiesen, schlimmen Sachen dabei ist.
Ja,
also ist genau, man kriegt das dann Clou, so ein bisschen in Rückblicken erzählt.
Genau, und der Clou ist, dass wir direkt am Anfang mitkriegen, okay, sie ist tot. Also sie hat das ist quasi nicht gut ausgegangen, der Exorzismus, wenn das überhaupt gut ausgehen kann. Also sie wurde nicht geheilt, sage ich mal, sondern das kriegen wir direkt in der ersten Minute, glaube ich, wird uns das schon erzählt, genau, dass sie gestorben ist. Und jetzt sind so ein bisschen das Nachspiel begleiten wir so ein bisschen mit, genau, Rückblicken, ja.
Und das, muss ich sagen, finde ich ziemlich clever und habe dann gedacht, ja gut, vielleicht hält der Franz das dann doch aus, weil das ja im Prinzip mehr so ein Gerichtsfilm ist. Da wird dann erzählt, also Laura Linney ist die Anwältin, eine super Rolle für die, hat sich schon mal allerdings öfter schon exakt so gespielt, ist jetzt irgendwie nicht überraschend oder so. Tom Wilkinson, den ich auch echt gerne sehe, ist der Priester, der vermeintlich wirkt dann total integer und lieb und weiß ich nicht was, und der ist wegen Negligence, wegen Tötung durch Vernachlässigung, würde das dann heißen, Negligence? Doch, nicht Mord, weiß. Der ist nicht wegen Mordes angeklagt.
Unterlassene Hilfeleistung? Oder
irgendwie so, genau.
Ja.
So, also dem soll das, also der soll also die Schuld daran haben, dass dieses Mädchen gestorben ist. Und ja, dann entfaltet sich da so ein bisschen der Gerichtsprozess. Man kriegt auch noch mit, wie Laura Linney den Fall überhaupt zugeschustert kriegt. Und von dem Gerichtsprozess aus oder manchmal auch, während sie dann die Akten liest oder so, gehst du dann in Rückblick und erfährst so ein bisschen was über die Geschichte. Zum Beispiel, wie das alles angefangen hat, dass Emily Rose also vermeintlich besessen war von Dämonen, und dann kriegt man so die ersten kleinen Episoden erzählt, wo sie dann epileptische Anfälle hatte oder auch Wahnvorstellungen und Wege zur Schizophrenie sozusagen, paranoide Bewusstseinsstörung, Schizophrenie, Psychose, so würde ich das alles benennen. Emily Rose hat das aber für sich als Dämonen interpretiert. Und so ist es auch inszeniert dann. Also das ist dann richtig Grusel, Horror, Schocker, Jumpscare-mäßig. Und auch irgendwie ganz cool gemacht, finde ich. Also sie guckt sich in ihrem Klassenzimmer um und ihre Klassenkameraden haben auf einmal so Fratzen. Und dann ist da der Sound dabei, der Jumpscare-Sound so irgendwie. Das ist schon auch ganz gut gemacht. Da gruselt man sich schon auch ein bisschen und fühlt mit ihr. Dann bist du in so einem klassischen Horrorfilm und dann zack, kommt ein harter Schnitt. Und dann sitzt du in so einem cleanen, tagsüber hell erleuchteten Gerichtssaal. Das fand ich zum Beispiel ganz gut, dass man nicht die ganze Zeit so voll im Gruselalarm ist und sich anguckt, wie das arme Mädchen da malträtiert wird. Auch das kommt später dann noch, ne? Irgendwas, wo die dann anfängt, die Tapete zu essen und irgendwelche Insekten und so, ne? Und sieht immer schlimmer aus und verdreht sich auch körperlich. Also das sind im Prinzip inszeniert eigentlich als epileptische Anfälle, ein bisschen mehr. Und Wahnvorstellungen, die mit einer Psychose passieren können, nur noch mehr. Immer noch so ein bisschen drüber. Die ein bisschen angespannte, bisschen gruselige Atmosphäre zieht sich aber so komplett durch. Also es ist jetzt nicht so, dass dann hier Friede, Freude, Eierkuchen ist im Gerichtssaal. Das ist dann, gibt einem so ein bisschen Zeit, so eine Zäsur, so ein bisschen zu atmen. Und genau, dann wird man wieder mitgenommen da in den Exorzismus. Also, ja, ein Mädchen, was sowieso schon, also Emily Rose ist also das Mädchen, was sowieso schon sehr, sehr religiös geprägt ist von zu Hause. Die geht dann zum Studieren irgendwohin in die große, weite Welt und entwickelt, ich kann es gar nicht anders sagen, die entwickelt psychische Störungen, psychische Probleme à la, ne, Schizophrenie und Wahnvorstellungen und hat paranoide Vorstellungen und hat wohl auch Epilepsie. Und das wird dann ein bisschen von ihr selber missinterpretiert und von den Leuten um sie herum, die auch viel zu religiös sind, auch. Und dann kann nichts helfen, dann bekommen die ein Medikament. Vor Gericht wird gesagt, dieses Medikament hätte weitergenommen werden müssen. Hat sie aber nicht, hat sie abgesetzt. Stattdessen Exorzismus gemacht, der aber angeblich auch nicht gewirkt hat, weil dieses Medikament noch nachgewirkt hat. Es wird dann auch so ein bisschen behauptet, hinten raus, die letzte halbe Stunde, mit der habe ich so ein bisschen ein Problem, werden dann so Sachen geht das dann doch mehr in die Richtung, wirklich zu beweisen, dass das Dämonen waren, die Emily Rose besessen haben und dass die exorziert werden musste. Und ich, am Anfang habe ich so das Gefühl, ja, genau, stell das mal vor Gericht, weil du kannst alles, 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 was sie macht, alles mit anderen Dingen erklären, die nicht Dämonen sind. Das ist für mich absolut, das ist für mich für immer, ne? Ist für mich Fakt. Das lässt sich einfach, das lässt sich nicht dran rütteln. Für mich. Ich weiß, dass ein ganz großer Teil dieser Welt das anders sieht, sehen würde und sagen würde, ja, nee, Dämonen gibt's und man kann besessen sein und so weiter. Für mich, no. Deswegen fand ich das gut, dass da rangegangen wird, damit, jetzt lass uns mal hier ihre medizinischen Medical Files rausholen und gucken, was denn da wirklich los war. Und hinten raus geht mir das zu sehr in die Richtung, ja, aber es hätte ja sein können. Aber wie sicher sind sie denn? Auch in dem Plädoyer hinten raus. Können sie das mit Sicherheit sagen? Wie sicher sind sie denn? Ist es möglich, dass sie doch besessen war? Ich so, nein! Fuck, nein! Es ist nicht möglich. Also, das, da hebt es für mich ab. Aber bis dahin, ich finde den schon gut. Der war halt auch ein Ding damals, ne? Der war ein Ding, Leute haben das Ding geguckt und waren wirklich erschüttert und erschrocken und so. Ist nicht der erste Exorzismusfilm. Also The Exorcist aus den 70ern von William Friedkin ist viel, viel härter. Viel härter, weil da auch ein kleines Mädchen und auch da Practical Effects, ganz viele, das ja. Bett hoch und runter. Also der ist
Spider-Walk.
Schon, der Spider-Walk, boah, gruselig, ne? Das ist viel, viel härter. Aber hier, das scheint noch mal erscheint zumindest in dieser Generation dieser große Exorzismusfilm gewesen zu sein, an dem sich dann auch Sachen nochmal so ein bisschen aufgedröselt haben. Wie zum Beispiel die wahre Geschichte. Da geht es um Anneliese Michel. Das war eine Deutsche, die in den 70ern in Klingenberg oder so in einem bisschen ländlich gewohnt hat. Der sind so diese Sachen passiert, ähnlich. Also die ist auch in einem sehr religiösen Haushalt aufgewachsen. Dann ist sie studieren gegangen, dann hat sich ihre sowieso schon diagnostizierte Epilepsie verschlimmert. Psychosen kamen drauf, Schizophrenie, paranoide Wahnvorstellung. Und das alles wurde dann uminterpretiert durch die Eltern, durch sie selber auch. Sie hat das selber dann auch geglaubt und fand, dass ein Exorzismus ihr mehr helfen würde. Und dann hat man die 67 Mal hat man an der einen Exorzismus durchgeführt und die ist gestorben. Und auch da gab es eine Gerichtsverhandlung, die in der ganzen Welt wiedergeheilt ist. Und das wurde auch dann nochmal, ne, durch diesen Film dann auch nochmal irgendwie ein bisschen präsenter. Das wurde dann ein bisschen mehr gesucht bei Yahoo Search. Ja, Franz, so, wie schlimm fandest du das?
Also, ich habe den Film damals im Kino gesehen.
Oh, hätte ich gar nicht gedacht.
Weil, ja, meine damalige Freundin hatte Bock auf einen Horrorfilm und dann geht man da irgendwie mit. Und ich weiß, dass ich den richtig kacke fand, weil ich den wahrscheinlich auch kacke finden wollte, weil ich, ja, generell nicht so ein riesen Horrorfilm-Fan bin. Und das, ich war wirklich so, oh nein, ich musste jetzt, ich wusste, dass ich den gucke und Elizabeth Town an einem Tag. Jetzt sagst du wieder, was für ein Luxus, zwei Filme an einem Tag.
Ja. Ja.
Aber ich dachte, okay, ich kann den, ich muss danach noch irgendwas Heiteres oder Positives, keine Ahnung, irgendwie gucken. Und ich habe im Moment so ein bisschen Tonprobleme mit meinem PC. Ich wollte ihn aber am PC gucken, damit ich dachte, ey, komm, dann schreibst du dabei irgendwie Rechnungen und machst irgendwie ein bisschen, weißt du, um dich abzulenken, weil ich mag ja auch Horrorfilme deshalb nicht, weil ich ein verdammter Schisser bin.
Ach so. Ich dachte, du findest das alles albern, ne? Und deswegen.
Ja, und dann habe ich, das Problem ist, dass ich Tonprobleme an meinem Rechner habe und den erst dann so nach 10 Minuten gemerkt habe, dass ich den mit Kopfhörer gucke. Was natürlich nochmal das Ganze verstärkt hat. Und ich muss sagen, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Um es ein bisschen zu übertreiben. Aber ich fand diese ganz, also, heieiei, da waren schon Szenen dabei, also wie du, genau diese Szenen, wo sie in der Uni ist und so diese Wahnvorstellung bekommt. Das ist, eigentlich ist das total billig. Ne, das ist echt
ist nichts, was man noch nie gesehen hätte. Nee, aber
es ist nichts, was man noch nie gesehen hätte und ja. Es ist jeder, und dann immer mit diesem Geräusch dabei, diesem Jumpscare-Geräusch und so. Aber wenn du das mit Kopfhörer hörst, so und da sitzt, und es war wirklich, boah, das hat mich schon mitgenommen. Und auch diese, was ich ja, glaube ich, in Horrorfilmen viel schlimmer finde als irgendwie jetzt so Gore und so. Da habe ich jetzt nicht so ein Problem mit. Aber sind diese, man wird nachts wach und man geht irgendwie, guckt in den Flur und alles ist ruhig und es ist keine, das ist so dieses, und ist irgendjemand in der Wohnung, weil es ist so, dass in der die Anwältin, die Verteidigeranwältin, vermeintlich auch heimgesucht wird von irgendwas. Das wird aber zum Glück nie so deutlich gemacht, sodass sie wirklich von irgendwas, sondern das wird nur so angedeutet. Aber man kennt das irgendwie so. Du wachst vielleicht nachts auf oder so und hörst irgendwelche Geräusche in deiner Wohnung und so. Und das ist dann wieder so für mich so nahbar, dass ich da so, und jetzt halt so, nein, guck nicht um die Ecke.
Ja, so ja, das so. Waren wirklich die einfachsten Tricks irgendwie, aber wirklich echt gut gemacht. Ich meine, ich finde es auch, mich gruselt es total, wenn nichts ist und wenn man hier irgendwie um die Ecke guckt, hat ein Geräusch gehört und eine Tür bewegt sich noch. Da kriegt
ja, wow.
Das ist das aller, das ist ja das Schlimmste. Und das ist natürlich nur ein Windzug. Es ist irgendwas, einfach eine Tür, die nicht ganz zu ist und sich so ein bisschen bewegt. Da kriege ich,
Aber es ist, das macht jeder kennt Angst, das, genau. Weil das so nachvollziehbar ist. Und wenn es ganz ruhig ist, dann wirst du ja auch immer sensibler für jedes Geräusch irgendwie. Und wenn dann deine Fantasie auf Reisen geht und du irgendwie denkst, oh, da hat was geknarrt. Ist das jetzt draußen im Flur oder ist das schon in meiner Wohnung?
Ja.
Oder? Und du weißt es irgendwie alles nicht. Und das, finde ich immer viel, viel gruseliger als jetzt so diese Jumpscares, die auch mich da mitgenommen haben, weil es ist eine sehr intensive Szene, wo sie da diese ganzen Visionen und sowas hat. Aber ja, dann muss ich, also da war ich schon positiv überrascht. Ich fand das auch schön mit dieser Gerichtsverhandlung. Ich kenne diesen Original, diesen echten Fall auch. Ich habe nämlich mal in der Schule ein Referat über Exorzismus gehalten und habe auch da natürlich den Fall der Anneliese Michel
thematisiert. Bitte, erzähl, mein Lieber.
Aber natürlich ist das 20 Jahre her und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was ich da erzählt habe.
Ach Quatsch, die Sachen bleiben doch hängen. Das ist ja geil. Ich will auch ein Referat über Exorzismus gehalten haben. In welchem Fach konntest du das denn machen?
In Religion.
Ach, ich hatte Philosophie. Guck,
ja,
that's the problem.
Genau.
Aber warst du schon kritisch auch, oder nicht?
Selbstverständlich, ich bin ja auch katholisch getauft, aber mittlerweile habe ich dieser Kirche den Rücken gekehrt und fand das halt auch, deshalb wollte ich auch so ein Referat drüber halten, weil ich das so skandalös fand und so bescheuert halt einfach, ne? Und so, also dass sowas auch noch, es findet ja heutzutage teilweise noch statt, ne? Also nicht mehr in Deutschland, glaubt man zumindest, vielleicht hinter verschlossenen Türen. Aber in anderen Gegenden der Welt natürlich schon. Ich glaube, in Südamerika bis heute immer noch, ne? Also das sind so Dinge. Und da ist wieder so dieses, wo zu religiöser Eifer einen treiben kann und wie man sämtlichen Verstand und besseres Wissen über Bord werfen kann und medizinische, wissenschaftliche Beweise. Also das ist fasziniert mich immer wieder. Deshalb verstehe ich auch, dass dieses Motiv Exorzismus bis heute ja auch in Filmen immer wieder auftaucht. Und ich mag auch den Original-Exorzisten-Film sehr gerne.
Ja.
Der ist natürlich heutzutage so ein bisschen, ist das so ein bisschen schon fast
ein bisschen
komödiantisch.
Puppentheater so, ne?
So genau. Und da muss ich nämlich sagen, dass das hier, also ich fand den Original-Exorzisten, das ist ja dieses kleine Mädchen, wie du gesagt hast, mit ganz viel Make-up und so.
Reagan,
und
ja.
ist halt schon so ein bisschen crazy und lustig. Aber ich muss sagen, die Darstellung von hier Emily Rose, ich weiß nicht mehr, wie die Vanessa Carpenter hieß sie? Oder wie?
Jennifer Carpenter.
Boah, das war schon, da hat die schon einen rausgehauen.
Total.
Also das war schon krass. Also die hat sich da wirklich voll reingehangen in die Rolle. Und ich finde auch gut, dass man hier nicht sie mit super viel Prosthetics und Make-up und so zugeklatscht hat, sondern dass sie viel halt so aus sich heraus macht, so was sie da auch für Verrenkungen und so hinkriegt.
Ja, ja.
Es wirkt das halt nie so, es hat nie so Spider-Walk-mäßig, so dass man denkt, okay, oder Kopf drehen, du denkst ja, okay, das ist offensichtlich Quatsch, aber es wirkt immer so wie, boah, das geht
das
schon.
Könnte sein, aber ist wirklich creepy, ne? So ungefähr.
Ist wirklich creepy, so wie sie teilweise einfach nur so sich so nach hinten lehnt oder so.
Mhm.
Und oder dann liegt sie irgendwie einmal einfach nur so auf dem Boden und hat so alles so von sich gestreckt. So, wie halt so ein, vielleicht so ein Krampfanfall oder so, ne?
Ja,
ich habe das noch nie zum Glück selbst gesehen, aber so stellt man sich es ungefähr vor.
Mhm. Ja,
dazu hat man noch mit diesem Geräusch immer so ein Knacken noch so dabei, als ob da so alles so bis zur Äußersten gespannt ist irgendwie.
Ja.
Boah, das ist schon sehr intensiv auf jeden Fall,
total.
Muss man sagen.
Nein, ihre Darstellung ist wirklich auch richtig super. Die hat wohl auch alles, die hat das wohl geübt, also die ist sowieso sehr gelenkig gewesen, hat geturnt und so weiter. Und dann hat sie das nochmal vorm Dreh nochmal ein bisschen verstärkt. Und dann haben die immer geübt zusammen, oder hat sie vorm Spiegel geguckt, wie weit kannst du in die Richtung drehen, wie weit kommt der Arm nach hinten und so weiter. Und das auch wirklich gestretcht dann immer so ein bisschen. Und bei der Szene, wo die wirklich nach hinten umklappt, da hat die einen Harness gehabt, einen Gurt irgendwie um, damit das auch sicher ist. Aber grundsätzlich hat sie diese Bewegung selber mit ihrem eigenen Körper gemacht. Grundsätzlich ist das möglich, diese Bewegung zu machen. Weißt du? Das finde ich auch gut, dass man das so dabei belassen hat. Und da, finde ich, spielt ihr Gesicht auch nochmal eine große Rolle. Also die haben viel mit Kontaktlinsen gemacht, was ja instant super gruselig für mich ist, wenn Leute irgendwie komische Augen haben. Rote Augen oder zu hell oder was weiß ich. Das finde ich, das ist schon auch so ein Schocker wie eine bisschen halboffene Tür. So eine Kleinigkeit, die einem gruseln kann, ne? Und die hat so ein langes Gesicht, aber es auch, also was fast so ein bisschen anders, anderweltlich irgendwie sowieso schon wirkt. Und je nachdem, wie du es dann noch mal schminkst, wie du das dann rausarbeitest, hatte sie dann auf einmal wirklich so einen richtig, wirklich einen dämonischen Ausdruck, so, weißt du?
Also sie hat da wirklich ohne eine Gabe, weil sie kann einerseits dieses Engelsgleiche haben, so mit so ganz feinen Zügen und so und sanftem, fluffigem Haar und so, aber gleichzeitig kann ihr Gesicht so zu so einer Fratze verzerren, dass das wirklich wirkt wie eine Maske auf einmal. So, also total krass. Richtig gut. Also da war ich, ich war, um das so ein Gesamtfazit, ich war wirklich positiv überrascht, dass ich den doch besser fand als gedacht.
Ja.
Ich mochte auch diese Geschichte mit der Gerichtsverhandlung natürlich. Das hat einen immer so ein bisschen rausgezogen, war aber, glaube ich, auch ganz gut, um mal so atmen zu können zwischendurch irgendwie. Und so nutzt sich das auch nicht so schnell ab. Eigentlich Exorzismus ist auch nur eine Szene, die so, ich sag mal, so 4-5 Minuten lang ist oder so, wo dieser eigentlich Exorzismus stattfindet. Das ist so eine große Schocker-Szene, würde ich sagen, so der Höhepunkt. Davor gibt es dann diese Szene mit den Wahnvorstellungen. Und sonst ist halt viel im Gefängnis, Gespräch zwischen Anwältin und Priester im Gerichtssaal und so. Und die Anwältin alleine, da ist auch noch so ein, das hätte es für mich gar nicht gebraucht. Da ist dann so viel noch so ein bisschen Politik im Hintergrund mit, oh ja, die Anwältin soll hier Partnerin werden in der Kanzlei und hast du nicht gesehen, dann kriegt die auch noch so ein bisschen Backstory irgendwie und so ein bisschen Fallhöhe, sie muss jetzt diesen Fall gewinnen.
Ja,
ist okay für mich, aber ist, ist so ein bisschen zu viel Fleisch.
Ja, das stimmt, das ist schon viel, was man bei ihr verbringt. Vor allen Dingen, weil es hinten raus von den Motivationen her für mich nicht mehr ganz so stimmig ist, das erzähle ich sofort, aber ein bisschen Backstory ist auch wichtig, weil diese Anwältin, es stellt sich heraus, dass jemand, den sie verteidigt hat, die ist ja Verteidigerin, ein böser Mensch, den hat sie verteidigt und frei bekommen und der bringt jemanden um. Dann.
Ja, ja.
So, und oh Wunder, in der gleichen Nacht hört sie Geräusche, sieht offene Türen und irgendwas da rumschleichen, das ist ihr scheiß schlechtes Gewissen, ist das. Ne, es ist ja auch so, du kannst das alles, dann wird sie immer jede Nacht um 3 Uhr wach. Der Priester erzählt dann 3 Uhr, das ist die invertierte Holy Trinity. Das ist, benutzen die Geister, die Dämonen, um sich lustig zu machen und so weiter. Das 3 Uhr ist also 3 Uhr nachts ist die Geisterstunde sozusagen, ne? Behauptet er dann einfach. Und dann wird die jede Nacht um 3 Uhr wach. Und jetzt, wenn man jetzt den Film, wir haben auch eine gute Freundin, die hat den Film gesehen, die hat gesagt, ich war danach immer um 3 Uhr nachts wach, immer.
Ja, ja.
Das ist, das finde ich geil, dass sie das so abgefeiert hat, aber das ist alles erklärbar, weil man ist ganz oft wach. Und wenn jetzt eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Uhrzeit, wenn dieser eine Relevanz zugeschrieben wird, dann wird einem nur noch auffallen, dass man nur um diese Uhrzeit wach war. Wie zum Beispiel ich irgendwie immer um 19:04 auf mein Telefon gucke.
Nee, ich wollte es gerade sagen, genau das ist.
Ist ja nicht so. Ich gucke auch um 13:28 und um 14:45, aber das merke ich mir nicht, weil das diese Zahl keine Relevanz hat.
19:04, das ist
19:04, ja.
Könnt ihr jetzt drüber nachdenken, warum das für uns eine Bedeutung hat. Aber ich wollte es genau sagen. Ich gucke immer um 19:04 auf mein Handy, ja.
Genau. Auch ist es so, dass man nachts zwischen 2 und 4, wenn man zwischen 2 und 4 wach wird, dann ist ist es viel, viel schwieriger, wieder einzuschlafen, weil genau zu dieser Zeit hat der Körper kein Serotonin mehr. Und das ist das Hormon, was dafür zuständig ist, einen zu balancieren und runter zu regulieren und zu sagen, komm hier, alles ist in Ordnung. Und wenn das nicht mehr da ist oder zu wenig, dann ist man so, wann muss ich aufstehen? Ich muss dies und ich muss das. Und habe ich das und das vergessen? Ist der Ofen aus? So, das ist, wenn man das Pech hat, zwischen 2 und 4 wach zu werden, zum Beispiel um 3, dann ist das umso stressiger für den Körper, weil der dann ein bestimmtes Hormon nicht mehr hat. Das wird zu der Zeit nicht hergestellt. Und dann ist es schwieriger, wieder in Schlaf zu. Also ich meine ja nur, es gibt für alles, alles, alles immer Erklärung. Und deswegen stört mich auch die letzte halbe Stunde von diesem Film.
Die ist auch wirklich schwach. Die ist vom Pacing erstmal total. Es dauert dann ewig lange, bis sich diese Gerichtsverhandlung konkludiert. Und dann, kannst du gerne ausführen. Bin da auch nicht so fein mit.
Ja, also da ist in der letzten halben Stunde ist halt auch, ist so ein bisschen der Wandel von der Anwältin, der Sinneswandel von der Anwältin, dass sie selber anfängt zu zweifeln. Also sie sagt zu Beginn, sie ist Agnostikerin. Das heißt, sie glaubt weder an Gott noch daran, dass es den nicht gibt. Also nichts, was nicht bewiesen ist, das glaube ich nicht, so ungefähr. Und jetzt schlägt sie sich aber schon immer mehr auch persönlich auf die Seite des Priesters und will uns dann so ein bisschen verkaufen oder will der Jury so ein bisschen verkaufen, dass es da doch irgendwie möglich war, dass das Mädchen besessen war und dass das der einzige Weg war, ihr zu helfen, dass das irgendwie richtig war, medizinische Behandlung abzusetzen und sowas alles. Und da kann ich dann nicht mehr mitgehen. Das ist dann auch nicht nur, weil es nicht meine Meinung ist, sondern weil das so konträr zu der Geschichte ist, was da etabliert wurde. Dass man das jetzt alles von wissenschaftlicher Seite auch beleuchtet und auf einmal dreht die sich um und sagt, nee, wieso, ist doch möglich. Und das ist totaler Quatsch. Also die Anwältin hätte doch eigentlich diesen Approach, den sie nimmt, bei dem Plädoyer, da sagt sie, ist es nicht möglich, dass sie vielleicht doch besessen war und so weiter und so fort. Den hätte eine echte Anwältin niemals genommen. Der Approach wäre gewesen, der Priester, genauso wie Emily Rose, sind einer Folie à deux erlegen. Die haben eine Wahnvorstellung, die sich geteilt haben und immer hin und her geschoben und dann wurde die immer größer. Deswegen ist der auch, ist der unzurechnungsfähig, weil der crazy war. Das wäre das wäre, glaube ich, todsicheres Ding. Ne? Psychische Krankheit, hier Priester auch. Ne? Wenn er das wirklich glaubt, dann, ne? Wenn er wirklich glaubt, dass er da echte Dämonen, den Teufel höchst selbst aus diesem Mädchen ausgetrieben hat, dann braucht er nicht verurteilt werden, um ins Gefängnis zu gehen. Dann kann er in eine klinische Dingsbums, wie heißt es?
Forensische
Psychiatrie. Da ist er gut aufgehoben. Aber deswegen dreht sich das hinterher so.
Ja, ich finde auch dann die Rolle der Richterin, die dann auf einmal so super laissez-faire wird und so, nee, können wir schon so machen und jeder darf auch ruhig hier seine und auch dann am Ende das Urteil und so, das löst sich dann auf einmal alles so in Wohlgefallen auf und alle sind irgendwie so, ja, okay, passt schon irgendwie. Es ist irgendwie, und das halt noch dazu mit diesem also es wird nach der letzten Schocksequenz, sage ich mal, vergeht dann wirklich noch eine halbe Stunde dieser Film, wo dann nur die Gerichtsverhandlung kommt. Und da bin ich auch dann irgendwie ausgestiegen irgendwann. Das war dann auch so, zerfasert jetzt irgendwie so ein bisschen. Davor ist es halt echt spannend, aber das ist irgendwie, reißt einen dann nicht mehr so mit. Ich finde, ich mochte die Darstellung von allen sehr gerne. Ich mag ja auch Tom Wilkinson, heißt er, ne? Auch verstorben, glaube ich, vor 1-2 Jahren oder so. Mag ich auch immer richtig gerne. Ich finde ihn hier so geht so.
Irgendwie. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen zu wenig gekriegt, womit er arbeiten kann. Also der ist wirklich sehr, der ist jetzt keine besonders vielschichtige Figur irgendwie, ne?
Nee, ich finde auch sein Verhältnis mit der Anwältin ist irgendwie, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass das ein bisschen, weil die Gespräche beschränken sich eigentlich meistens auf, dass er irgendwie ihr versucht einzureden, ja, sie wird jetzt heimgesucht und alles ist ganz schlimm und und sie ist so anfangs noch zweifelnd und lässt sich dann so von ihm in so ein Bann ziehen, was ich nicht richtig verstehe, weil so charismatisch ist er nicht, dass er irgendwie das, dass er sie so für sich einnehmen könnte.
Das stimmt.
Das finde ich ein bisschen schade, was nicht an Tom Wilkinson liegt, weil wir wissen, dass er das kann. Aber ja, fand ich hier ein bisschen geht so. Und ich finde auch, die Familie von Emily Rose kommt auch zu kurz in der ganzen Geschichte, weil in dem
Ja.
Originalfall haben die sich natürlich genauso schuldig gemacht
Ja.
wie wie der Priester. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil sie sind ja die
Die sind die genau.
Schutzbefohlenen, ne, für ihre Tochter. Und die kommen hier auch so, die werden uns halt so als so ein bisschen hinterwäldlerische, ja, religiöse Fanatiker vielleicht gezeigt, aber nicht so richtig ausgearbeitet. Ich habe auch nie verstanden, wie viele sind das jetzt? Wie viele
Ja,
Schwestern und
stimmt.
was hat die jetzt? Keine Ahnung, die haben auch alle keine Namen und keine.
Ja,
Das ist alle
das
irgendwie.
stimmt. Das ist so ein bisschen,
Das ist. Wäre vielleicht
ja.
sonst auch ein bisschen zu viel gewesen, aber ich finde, das wäre eigentlich noch spannend gewesen, diese Familie, woher kommt auch dieser religiöse Eifer und dieser Fanatismus und so.
Ja.
Das finde ich eigentlich auch noch spannend, weil das ist ja auch das Krasse, dass sowohl die Familie als auch Emily Rose selber so davon überzeugt war. Und
Genau.
da fehlte mir so ein bisschen so Backstory irgendwie noch oder
Ja.
irgendwas. Ja,
Ja,
keine Ahnung.
das ist nicht ganz so gut. Auch das Thema Exorzismus ist natürlich hier super inszeniert, spannend inszeniert und so. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so aufgefächert worden, wie ich das spannend gefunden hätte. Also es ist ja einfach so ein interessantes Thema auch, weil wenn Leute das glauben, dass deren eigene Krankheit Dämonen sind, dann vielleicht glauben die auch, wenn einer kommt und sagt, hier, Weihwasser und ich treibe dich aus und so und dann tschüss, ne? Wenn jemand die Worte spricht, von denen dieser
Naja.
Mensch glaubt, dass der Dämon ausgetrieben wird, das ist nochmal so eine Wahnvorstellung, die vielleicht über die andere drüber gestülpt werden kann.
Ja.
Vielleicht könnte das helfen. Aber niemals. Niemals darf man da das Medizinische außer Acht lassen oder die
Ja.
Ernährung, ne? Also die sind ja hier, Emily Rose ist, glaube ich, ist verhungert, ja. Und Anneliese Michel auch. Also die
Ja.
echte ist verhungert, weil die aufgehört hat zu essen.
Ja.
Da hilft das nicht, wenn einer kommt und sagt, ja, Halleluja, du bist nicht mehr besessen, ne? Ich weiß es auch nicht. Also ich finde das schwer zu sagen. Das ist so eine kleine Show, die dann da aufgeführt, für mich, ne? Also es gibt keinen
Ja.
Dämon, der da drin ist. Gibt es nicht. Sag
Ja.
ich. So, jetzt kommt's
Ja,
jetzt.
und das
Heute
ist halt
Nacht
auch
um
so.
3 bin ich wach und die Türen bewegen sich. Ich weiß ja,
Ja,
was ich jetzt
klar.
gesagt habe. Gibt es nicht, ne? Also es kann nur helfen, als nochmal eine andere Wahnvorstellung, nochmal eine kleine Show, die dann gemacht wird, wenn dir jemand sagt, hier, ich habe jetzt. Ne, Shishi gemacht und deine Aura gereinigt und was weiß ich, jetzt bist du wieder gesund. Wenn die Person
Ja.
das glaubt, vielleicht hilft es ein bisschen. Hilft nicht so
Ja,
viel,
klar.
nie so viel wie
Ja.
Medikamente, ne? Das ist klar. Medikamente, glaube ich, wären besser. Aber ja, das ist halt so ein psychologischer Faktor, ich finde das total spannend, deswegen, ne? Was mit der Psyche so
Ja.
alles passieren kann und was wiederum helfen kann. Aber dass die Kirche das, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist mit dem Exorzismus, dass die Kirche das für bare Münze nimmt und wirklich ihre Leute losschickt und sagt, das funktioniert, das ist natürlich unmöglich, finde ich.
Ja. Und ich finde, da kommt die Kirche auch einfach viel zu gut weg in diesem Film.
Ja,
Die
total.
findet nämlich überhaupt nicht statt. Sie ist nur repräsentiert durch den Priester. Es wird dann immer angedeutet, dass es im Hintergrund eine Erzdiözese gab, die das irgendwie abgesegnet hat und wie auch immer. Aber dass da finde ich, sind die hier ganz gut aus
Ja,
der
da
Nummer
sind,
noch rausgekommen.
sind die leider viel zu gut rausgekommen. Ja, das stimmt. Ja.
Ja. Ja. Aber ich finde es schön, dass der Film mal einen anderen Approach gewählt hat
Ja.
und nicht zu viel zitiert hat. Ich glaube, klar, diese Exorzismusfilme sind immer alle so nach dem ähnlichen Muster, weil dieses Ritual ja auch scheinbar immer ähnlich abläuft.
Ja.
Aber ich finde es gut, dass das hier mal von der anderen Seite beleuchtet wurde. Auch wenn ich mir vielleicht dann ein bisschen mehr gewünscht hätte. Aber ja, ist schon okay, dass man das dann so als Horrorfilm aufgezogen hat. Vielleicht wäre es auch irgendwie mal als Gerichtsdrama, Thriller nur gut gewesen, ne? Also, aber
Aber
gut.
ja, also ich finde auch, den kann man auf jeden Fall gucken, wenn man so einen Exorzismusfilm gucken will oder so einfach so ein Gerichtsdrama auch. Wie gesagt, die letzte halbe Stunde muss man so ein bisschen ignorieren vielleicht. Aber ein ganz kleiner Tipp noch. Ich weiß, dass ich einen Exorzismusfilm gesehen habe, der auch einen total geilen Approach hatte. Ich glaube, The Last Exorcism war das. Der ist nämlich Also der macht
Russell Crowe, der?
Nein, nein, nicht mit Russell Crowe. Ich guck mal kurz nach. Aber der ist ein Kamerateam, was einen Priester begleitet, der irgendwo in den Hinterwäldlern, in Midwestern America bei den Hinterwäldlern Exorzismen durchführen muss. Und der nimmt ein Kamerateam mit. Und der ist so ein richtiger Smug Bastard und gibt dann O-Töne auch und sagt, ja, das ist alles für Show. Das ist alles für Show. Ich kann denen alles erzählen. Wenn die mir einmal glauben, ich erzähle denen alles. Ich komme natürlich hier hin und ich sag Schalala und mache hier meinen Sing and Dance Show, ne? Meine kleine Show ziehe ich ab. Und dann hinterher denken die sind geheilt. Ne? Und der ist so ein richtiger unsympathischer Typ. Und dann, da dreht sich das dann wiederum so, dass der jetzt einem echten Dämonen begegnet. Und der ist eigentlich so wie so ein Zauberer, wie so ein Vaudeville, irgend so ein, ne? Okay. Und der macht nur für Show und findet sich voll geil dabei, nimmt noch ein Kamerateam mit. Alles, wo ein Kamerateam dabei ist und stattfindet im Film, finde ich ja persönlich sowieso immer ziemlich geil, ne? Weil da fühlt man sich nah dran. Ja. Und dann auf einmal dreht sich das Ganze und das Mädchen ist wirklich besessen und die sind alle voll crazy und dem sterben dann der Assi und der, ne? Alle sterben dem dann da so ungefähr. Und das ist natürlich immer noch kein Beweis oder sonst irgendwas für Exorzismus, aber das ist ein geiler Approach auch. Dass einer hingeht und sagt, ach, das ist alles scheiße, das ist alles Quatsch, so wie ich, ne? Und dann gibt er noch die O-Töne dafür und dann entspinnt sich da so eine Geschichte mit wirklich schlimmen Sachen, übernatürlichen, gruseligen Sachen und dann werden die Köpfe abgehackt und so. Und das alles hast du natürlich dann im On. Also der Kameramann, den lassen die natürlich bis zum Ende, damit er das filmen kann. Also der ist auch geil. The Last Exorcism heißt der.
Okay.
Den würde ich empfehlen.
Schau ich da mal rein.
Aber hier, Emily Rose auch.
Ja,
schon eine Empfehlung.
Überrascht. Ja, würde ich auch empfehlen. Also geht klar. Dann haben wir noch unseren allerletzten Film des Monats. Ja, wir haben uns ein bisschen schwer getan, was nehmen wir? Hatten dann aber Elizabethtown von Cameron Crowe noch auf der Liste. Eine Romantic Dramedy, Comedy, wie auch immer. Mit Orlando Bloom und Kirsten Dunst in den Hauptrollen als Couple, sag ich mal. In weiteren Rollen haben wir noch Susan Sarandon, Alec Baldwin, Judy Greer und Jessica Biel dabei. Also viele Gesichter, die man kennt. Und Cameron Crowe hat, wie er so es häufig macht, nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben, was wieder wie Almost Famous von seinem eigenen Leben inspiriert ist. Jetzt glaube ich nicht so extrem wie Almost Famous, aber er hat auch sich inspirieren lassen von Erlebnissen, die er selbst hatte. Mhm. Wir folgen einem jungen Mann namens Drew, gespielt von Orlando Bloom. Der ist Designer für Sportschuhe, würde ich mal sagen, in einem großen Unternehmen, das so ein bisschen wie Nike, glaube ich, sein soll. Und hat scheinbar einen ganz neuen, ganz tollen Sportschuh entwickelt. Der aber kurz nach Markteinführung irgendwie zurückgerufen werden musste, auf jeden Fall irgendwie großartig gefloppt ist, sodass seiner Firma jetzt einen Schaden von annähernd einer Milliarde Dollar zugefügt wurde. Er wird dann von seinem Chef, Alec Baldwin, wird ihm erstmal erklärt, was das bedeutet für die Firma und wie scheiße das alles ist und wird dann entlassen. Woraufhin Drew keinen Ausweg mehr sieht und sich das Leben nehmen möchte. Doch bevor es da zum Vollzug kommt, wird er von seiner Schwester, gespielt von Judy Greer, angerufen, die ihm mitteilt, dass der gemeinsame Vater ganz kurzfristig verstorben ist bei einem Besuch in seiner Heimatstadt Elizabethtown in Kentucky. Und Drew als ältestem Kind obliegt nun quasi die Verpflichtung, nach Elizabethtown zu reisen und den Leichnam seines Vaters zu überführen, zurück nach Kalifornien zu seiner Witwe und zur Familie halt, um ihn da beizulegen oder einzuäschern, weiß ich gar nicht mehr. Oder erst einzuäschern und dann zurück zu, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, um das zu machen. Drew macht das dann, er fliegt nach Kentucky und trifft Meet-Cute-mäßig das Manic Pixie Dream Girl?
Ja, das Ur-Manic Pixie Dream Girl, ja.
Ja, Claire, gespielt von Kirsten Dunst. Du kannst noch mal kurz das Manic Pixie Dream Girl erklären.
Ja, boah, das habe ich ja jetzt so oft schon erzählt. Aber hier ist es jetzt noch mal, das ist deswegen wichtig, weil für diesen Film, also in einer Kritik über diesen Film, wurde dieser Begriff zum ersten Mal benutzt. Ich habe zwar bei anderen Filmen das auch schon benutzt, diese Formulierung, aber genau diese Formulierung ist genau für dieses Mädchen gedacht, für Kirsten Dunst. Es geht um Manic Pixie Dream Girl. Das ist dieses Mädchen, dieses elfengleiche, feenhafte Wesen, was nur existiert, um dem seelenverwandten männlichen Counterpart den Weg zu öffnen, die Augen zu öffnen, zu zeigen, dass das Leben lebenswert ist, und dann kann die auch wieder verschwinden. Also es ist wirklich eine Figur, von der man fühlt, dass sie nur stattfindet, wenn die mit diesem Mann zusammen im Dialog ist, im Raum ist oder was auch immer. Die hat keinen eigenen Charakter, die hat kein Leben für sich. Die hat sich ein philosophisch angehauchter Drehbuchautor ausgedacht. Diese Person existiert nicht, die ist sehr, sehr unrealistisch einfach. Meistens sind die dann so ein bisschen quirky und lustig und nett und so und kommen von sich aus vor allen Dingen auch auf den Mann immer so ein bisschen zu. Ja. Der ja eigentlich überhaupt nichts, aber sie ist dann diejenige, die auf ihn zugeht und dieses Meet-Cute auch provoziert im Zweifel und so. Und genau, so sind Manic Pixie Dream Girls, die gibt's nicht.
Ja. Hier ist es in der Person der Flugbegleiterin Claire, wie gesagt, gespielt von Kirsten Dunst. Und die ist genau, wie du sagst, ist so eine immer positive, lustige, charmante, total offene, wunderschöne junge Frau, die irgendwie dann unseren gerade am Tiefpunkt seines Lebens befindlichen Drew sich quasi unter ihre Fittiche nimmt, mehr oder weniger, oder den halt anquatscht im Flieger und in ein Gespräch verwickelt und ja, ihn so ein bisschen, ihn erstmal dazu animiert, doch vielleicht den Rückweg nicht mit dem Fahrrad, oder nee, nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Auto zurückzulegen und ihm so ein bisschen versucht, den Weg zu weisen, ja, sei doch mal frei und mach doch mal irgendwie, ne, und wie auch immer. Kommt später nochmal vor. So, er kommt auf jeden Fall an in dieser Stadt, in Elizabethtown, und stellt da fest, dass sein Vater da eine richtig große Nummer ist. Alle kennen den, alle fanden den super, alle sind super traurig, dass der gestorben ist, und Drew stellt fest, krass, ich kannte meinen Vater ja gar nicht so richtig. Irgendwie hatte ich gar keine Ahnung, was der so für ein Typ ist und wie viele Leben der so berührt hat irgendwie. Mhm. Und die Leute, die da wohnen, sind auch alle, auch so ein bisschen alle crazy und komisch, aber alle total liebenswert und nehmen ihn da irgendwie auf. Und ja, dann folgen wir quasi der Reise oder der Zeit von Drew, wie er da ist und so ein bisschen im Zwiespalt ist, soll er jetzt seinen Vater wirklich aus dieser quasi seiner Heimat rausholen, also den Leichnam und nach Kalifornien bringen, oder soll die Familie lieber dahin kommen, um festzustellen, was für eine große Nummer der Vater da war. Da spielt auch die Mutter halt natürlich eine Rolle, die dann gerade in so einer Selbstfindungsphase ist nach dem Tod ihres Mannes. Und ja, es ist eigentlich so ein schönes Ensemble aus ganz crazy Charakteren, die alle so ihre eigenen kleinen Dämonen und Problemchen haben, und alle sind am Ende des Films an einer anderen Stelle, als sie vielleicht am Anfang des Films waren. Außer das Manic Pixie Dream Girl, die ist genau das, was sie immer ist. Ja, und das ist ein Film, der ist 2 Stunden lang. Ich kann direkt sagen, für mich ein bisschen zu lang. Mhm. Denn der hat schon so einige Längen zwischendurch. Da weiß er dann nicht mehr so richtig, was er erzählen soll. Drew hat zu Anfang des Films noch eine Freundin, gespielt von Jessica Biel, die sich dann aber aufgrund dieses wirtschaftlichen Fehlschlags von ihm trennt, vermeintlich. Und er bandelt dann halt mit Claire an, die eigentlich auch einen Freund hat, so sagt sie zumindest immer, aber irgendwie kommt er nicht, und dann nähern sich die beiden an, aber Claire sagt auch einfach, nee, wir sollten nur Freunde bleiben, und das ist irgendwie alles nicht so, ne? Wir sind doch cool miteinander und ist doch alles schön, und er ist dann irgendwie auch erstmal fein damit. Aber man merkt, da ist schon noch ein bisschen mehr zwischen denen irgendwie. Aber ja, ich muss sagen, wir haben ja auch über Almost Famous gesprochen. Das ist schon der überlegene Film.
Almost Famous ist der überlegene.
Ja. 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 Also ich habe jetzt hier den geguckt. Ich kannte den vorher nicht.
Ehrlich nicht? Okay.
Nee. Und ich war so, am Anfang war ich voll drin, weil ich mochte das mit dem Voice-Over. Orlando Bloom, können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Oh ja, da müssen wir drüber sprechen.
Aber ich bin erstmal schon mal so, wenn so ein bisschen so Voice-Over-Erzähler, Stimme und mal so vierte Wand durchbrechen und so und dann so ein bisschen geckig alles am Anfang. Ich dachte, oh, okay, geht ganz beschwingt los. Und auch die Reise, die er dann macht und wie sich das alles so entspinnt. Auch das mit dem Selbstmord wird hier auch so ein bisschen, das hört sich jetzt düsterer an, als es ist. Das ist im Film, er baut dann so eine weirde Selbstmordmaschine mit so einem, das ist irgendwie alles nicht ganz so düster dann erzählt, wie es in der Wirklichkeit
wäre. Nein, also ein bisschen auf albern eher, ne?
Ja, so ein bisschen auf albern, so, ne? Damit man nicht direkt auf so einem ganz tiefen Punkt ansteigt.
Ja.
Dann ist das alles so relativ beschwingt und das Meet-Cute geht alles ganz flott und dann kommt er da in der Stadt an und dann ist es so, kennt man ja aus ganz vielen Filmen, man kommt in die Stadt, wo man früher mal aufgewachsen ist, ist auch so ein klassisches Motiv. Ist bei ihm jetzt nicht so, ist halt die Stadt, wo sein Vater gelebt hat. Und dann sind alle ganz nett und alle ganz cool. Aber irgendwie fand ich den dann doch recht lame, muss ich sagen. Mhm. Also ich war wirklich unterwältigt. Mhm. So, das rettet sich zwischendurch noch. Also ich habe mich häufig erwischt, wie ich so weggucke oder wegdrifte. Und dann kommt aber, was bei Cameron Crowe auch normal ist, ein geiler Song.
Ja.
Und dann gucke ich wieder hin und lass mich verarschen von einem coolen Song. Weil der ist wie ein super Soundtrack, der Film. Aber irgendwie läuft das alles nicht so. Und ich habe das Gefühl, dass das einerseits auch mit dem Drehbuch zu tun hat, aber auf der anderen Seite leider auch mit Orlando Bloom. Denn Orlando Bloom, ich mag den natürlich gerne als Legolas und als Mantel und Degen Swashbuckler und als, keine Ahnung, eher for the looks.
Aber der kann das nicht tragen. Der kann den ganzen Film nicht
tragen. Nee, in so einer Rolle. Und das ist so komisch, weil
Cameron... Zerbrechen seine zarten Schultern wirklich drunter, schauspielerisch.
Ja, das ist so komisch, weil Cameron Crowe die Rolle speziell für Orlando Bloom geschrieben hat. Und er wollte ihn unbedingt haben. Er hatte noch andere Leute, er hatte Ashton Kutcher, glaube ich, erst in der Rolle und dann noch ein paar andere Fraggles, die irgendwie da das ausprobiert haben, weil Orlando Bloom erst nicht konnte. Mhm. Er hatte irgendwie so Kalenderprobleme, ist kollidiert mit anderen Projekten. Und dann hat Cameron Crowe sogar den Dreh hier verschoben, immer weiter nach hinten, damit Orlando Bloom das spielt. Nee.
Ja.
Es hat schon seinen Grund, dass Orlando Bloom jetzt nicht mehr zum Riesenschauspielstar wurde. So, der ist halt eher so für die Looks da und das passt auch. Und der funktioniert für mich auch als Paris bei Troja, weil er da darf er auch ein Trottel sein.
Ja, genau.
Aber hier, vor allem neben Leuten, neben diesen anderen Leuten, neben Kirsten Dunst, die ja damals noch sehr jung war, aber schon, mein Gott, was die schon alles für Sachen gemacht hatte davor, ne? Neben Susan Sarandon, neben Alec Baldwin, neben Judy Greer.
Ja.
Boah,
der kann gar nichts. Wirklich. Also ich fand das auch, der hat das Ganze sowas von runtergezogen. Ich habe mich wirklich bei jedem Close-Up ärgern müssen, weil er macht irgendwelche Sachen mit seinen Augenbrauen immer und mit seinem Gesicht. Und ich denke, was machst du denn da? Was machst du? Der macht alles kaputt. Also das ist wirklich gar nicht, also das ist kein Leading Man. Nicht für so einen Film. Cameron Crowe hatte ja in der Vergangenheit auch Jerry Maguire gemacht mit Tom Cruise als Leading Man.
Das ist
ja eine ganz andere Baustelle. Ne? Eine ganz andere Baustelle. Ja. Bei Almost Famous lässt sich das so leicht nicht sagen, weil das eher ein Ensemble-Stück ist. Aber auch da alles stark. Hättest hier auch Billy Goodrup einfach nehmen können, der bei Almost Famous den
Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich glaube, was auch daran liegt, ich habe den teils auf Englisch, teils auf Deutsch geguckt. Ich habe den so zur Hälfte des Films umgestellt auf Englisch, weil ich wissen wollte, weil Orlando Bloom mich im Deutschen schon genervt hat. Und ich dachte, das im Englischen muss es ja noch schlimmer sein. Ja, war es. Und ich habe die ganze Zeit, musste ich an Big Fish denken, weil das ja so ein bisschen ähnliche Story hat oder ähnliches Motiv. Und Orlando Bloom hat auch, glaube ich, die gleiche Synchronstimme wie Ewan McGregor.
Ach so.
Und ich dachte die ganze Zeit, Ewan McGregor wäre es gewesen.
Ja,
den hätte ich mir da besser vorstellen können.
Der hätte das locker getragen, diesen Film. Das ist auch halt so ein Leading Man, wenn der auch so eine Geschichte, die wirklich so sehr an seinem, die Geschichte ist ja seine Persönlichkeitsveränderung, sein Wandel, der Wandel seines Charakters. Und das kann nicht jeder, offensichtlich. Nee. Orlando Bloom ist wirklich vielleicht auch ein Ensemble-Mensch mit den anderen Gefährten da zusammen geht das alles noch wahrscheinlich, aber den kannst du nicht alleine die ganze Geschichte tragen lassen. Du merkst auch, dass Kirsten Dunst viel, viel besser und talentierter ist und irgendwie, ne? Obwohl die in ihrer Rolle wenig bekommen hat, weil die dieses Dreamgirl ist, macht die da wirklich, gibt die dem wirklich Fleisch und gibt dem Tiefe trotzdem. Jetzt muss ich dich aber was fragen, was ganz wichtig ist. Haben wir nicht Garden State zusammen reviewed?
Nee.
Garden State. Oh. Dann habe ich das mit der Chiara gemacht. Da müsst ihr vielleicht mal reinhören. Dieser Film nämlich, Elizabethtown, ist exakt, ist der Zwillingsfilm von Garden State. Das ist alles original Garden State, nur voll Mainstream, viel mehr Budget, größere Namen. Also Garden State, aber ganz kurzer kurze Zusammenfassung. Das ist ein Film von und mit Zach Braff. Den hat er geschrieben, mit Natalie Portman als Manic Pixie Dream Girl. Zach Braff kriegt einen Anruf, seine Mutter ist gestorben, der ist ein erfolgloser Schauspieler. Und dann muss er auch zurück in Garden State, zurück nach Hause. Dann auch, der fährt hin, steigt aus, trifft sofort seinen alten, den alten Kumpel noch draußen vor der Tür stehen. Genauso wie es hier ist, ist exakt gleich. Da sind teilweise die gleichen Songs. The Shins und so, ne? The Shins zum Beispiel sind durch Garden State berühmt geworden. Also das ist voll. Also für mich fühlte sich das an, weil Garden State war, ich glaube, Anfang 2005 mit Chiara, glaube ich, habe ich das besprochen. Oder mit Dean. Und das ist jetzt für mich der danach kam. Ne? Ist mir auch egal, ob die gleichzeitig in Produktion waren. Einen habe ich zuerst gesehen und den danach. Und der andere ist ein Independent-Film. Viel stärkere Dialoge, viel stärkere Bilder. Also es hat ganz coole Bilder, zum Beispiel hat Zach Braff so ein Hemd an auf der Beerdigung von seiner Mutter und steht in seinem Haus, dann steht er vor der Tapete und die Tapete hat exakt das gleiche Muster, so dass er verschwindet. Also so ein bisschen so symbolisch mehr. Und auch da geht es dann darum, zu Hause wieder zu sich zu finden und so und vergangene Traumata aufzuarbeiten. Und alles hat mehr Tiefe. Jede Figur, jeder Charakter ist eigentlich hier kopiert worden, nur oberflächlich. Ist, als hätte man unten die Spitzen, alles, was so in die Tiefe reingeht, abgeschnitten und dann mit den Figuren weitergearbeitet. Und die alle hochkarätig besetzt. Also das finde ich auch die Rolle von Susan Sarandon. Viele Sachen werden hier so angekratzt, ganz kurz. Und das ist mir zu kurz, das ist mir zu wenig. Und ich verstehe auch, ich habe den Überblick gar nicht, warum, wo ist er jetzt gestorben? Wo wohnt der? Wo muss der hin? Irgendwas, also das, du verlierst den Faden, weil er irgendwie zu viel versucht wird anzukratzen.
Ich habe es auch und erst, also er war wohl, der Vater war wohl zu Besuch bei seinem Bruder oder wie und ist da gestorben. Und deshalb soll die Leiche halt wieder zurückkehren. Das wird direkt am Anfang erzählt, aber ich habe das auch so überhört, mehr oder weniger, und dachte die ganze Zeit, warum ist denn der Vater so weit weg? Ist er getrennt von der Mutter?
Genau, oder das habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Los?
Nee, ist er nicht. Also es wird eigentlich einem erzählt, aber ich habe das auch so ein bisschen überhört.
Auch, dass die Motive, die da so ein bisschen angeschnitten werden, vor allen Dingen bei Susan Sarandons Charakter, werden gar nicht, da geht es überhaupt leider nicht in die Tiefe, was ich schade finde. Das ist auch für Susan Sarandon eine verschwendete Rolle, weil die ist natürlich hochtalentiert. Sobald die auch im Bild ist, weißt du auch Bescheid, wer da den Hut auf hat, so ungefähr, ne? Und wer da am talentiertesten ist.
Ja, es ist schon sehr undankbar für Orlando Bloom, weil er wirklich in jeder Szene irgendeinen Schauspieler neben sich gestellt kriegt, der einfach besser ist.
Ja.
Das ist so richtig.
Ja, aber ich finde es von Cameron Crowe auch nicht fair oder von den Drehbuchautoren, keine Ahnung, dass sie das alles nur so ganz so an der Oberfläche nur angekratzt haben, dass sie die Leute gebucht haben und haben antanzen lassen und spielen lassen für etwas, was viel besser hätte werden können. Wenn man sich Garden State anguckt, der ist auch nicht flawless, ne, das ist auch nicht der perfekte Film, aber der ist viel spannender, weil interessanter, weil mit diversen Stilmitteln gearbeitet, vor allen Dingen mit den Bildern, auch die Dialoge wirken ein bisschen echter teilweise, weil die auch mal ein bisschen düster sind und nicht immer alles nur so upbeat, so happy-go-lucky, ne? Weiß ich auch nicht. Und Zach Braff, guck dir mal die Phrasen an, von Zach Braff und von Orlando Bloom.
Naja.
Und jetzt stell die mal nebeneinander. Der ist spannender von denen. Natürlich ist Orlando Bloom schön, aber der kann nix. Und Zach Braff mit seiner riesen Nase, der ist für dem glaube ich alles. Der ist viel authentischer. Ne? Ich meine, du magst ihn ja auch, ne?
Na klar. Ja, es ist wirklich irgendwie so ein kleiner Rohrkrepierer gewesen. Ich kannte den Film, wie gesagt, vorher nicht und war dann, hab auch nicht gewusst, dass er von Cameron Crowe ist. Hab das aber relativ schnell gemerkt, irgendwie so. Ich hab das auch erst so nach der Hälfte irgendwie dann raus, also nachgeschaut. Man merkt schon so den Stil und so, gerade mit dem Soundtrack und diese ganze, ja, dieses, man merkt schon, dass das ein persönlicher Film ist,
ja,
auf eine gewisse Art und Weise. Aber das war wirklich nach einem vielversprechenden Start, wo ich dachte, okay, es könnte irgendwie ganz gut werden. Aber das verliert sich dann und plätschert so vor sich hin, dass ich wirklich mich gelangweilt habe. Der ist locker 20 Minuten zu lang.
Ja.
Irgendwie. Und so ein paar Sachen sind dann auch einfach nicht so verdient irgendwie, weil dann kriegt die Mutter kriegt am Ende auf der, es gibt dann so eine Beerdigungsfeier quasi irgendwie. Er wird dann doch, Spoiler, in seiner Heimatstadt, in seiner Geburtsstadt beigesetzt. Und die Familie kommt alle dahin, die Mutter und so. Und dann hält sie so eine Rede. Und das ist so quasi so Susan Sarandons großer, großer Moment, wo sie dann noch einmal abliefern darf. Aber das wirkt nicht so richtig verdient irgendwie. Wir sollen dann irgendwie so das alles toll finden, so wie die Leute, die da zuhören, auf einmal alle, sie gewinnt die dann alle für sich.
Ja.
Vorher ist sie so ein bisschen so ein Feindbild, weil sie ja den tollen Ehemann aus der Stadt rausgeholt hat, quasi mehr oder weniger. Und das, weiß nicht, das soll irgendwie einen emotionalen Punch haben oder irgendwie was für den Charakter machen, aber irgendwie klappt das überhaupt nicht, weil wir die Mutter bis dahin nur so über Telefonate und so irgendwas mitbekommen.
Ja.
Dann endet das in so einem lustigen Chaos, was dann wieder so dieses Humoristische mit reinbringt und so ein bisschen was Fantastisches auch irgendwie. Aber boah, das ist alles so unverdient irgendwie.
Ja.
So ja, nicht erarbeitet. Ist so ein bisschen draufgesetzt und behauptet einfach, aber es funktioniert nicht. Also es zieht bei mir überhaupt nicht. Auch natürlich haben Orlando Bloom und Kirsten Dunst keine Chemie untereinander. Das sind beides schöne Menschen. Deshalb denkt man sich, ja klar, könnten die attracted zueinander sein. Warum nicht? Aber ich finde auch die Szenen, sie treffen sich halt dann noch ein paar Mal. Oh, weiß ich nicht. Ist eher so, ist auch eher so aufgeführt irgendwie. So abgespult.
Ja.
So, das kann Cameron Crowe viel besser. So, das verstehe ich nicht, warum das da, also ja, es gibt Erklärungsansätze, die wir gerade schon suchen, aber es ist so komisch, dass er das nicht hingekriegt hat. Und dann gibt es noch so eine relativ lange Endsequenz, wo Orlando Blooms Charakter, also Drew, dann auf so einen Roadtrip geht, mit Soundtrack und ganz viele Stationen abfährt.
Ja, mit diesem.
Das zieht sich auch so lang.
Aber weißt du, da gibt es so verschiedene Elemente, die hätten wirklich ein eigener. Also, man hätte welche streichen können und andere länger ziehen, weil ich finde diesen Roadtrip zum Beispiel, ich finde das eine super Idee. Auch dieses Buch, was sie gemacht hat, das finde ich ja auch so toll. Mit dem, die hat CDs gebrannt und wusste dann, wo der dann.
Soundtrack und eine Route.
Mit der Route und wusste dann, mit welchem Lied der in welche Stadt so einfährt. Alles getimed und so, mit irgendwelchen Anekdoten. Ganz toll, natürlich auch krass, dass irgend so eine Fremde, die Orlando Bloom anscheinend so toll findet, dass sie sich so eine Mühe macht. Aber die Idee fand ich schon schön, aber das wirkte drüber gestülpt, weil zu dem Zeitpunkt war die Luft schon raus.
Genau, der Film ist schon zu Ende erzählt.
Das ist
eigentlich sowas für Credits, wo so Credits drüber laufen.
Genau, oder das hätte am mehr so mittig im Film vielleicht einen guten Platz finden können, weil im Prinzip ist das schon schön und stimmungsvoll, ne, mit der Musik und dann da rumfahren und so.
Total, aber viel zu lang auch.
Ja.
Und dann die Auflösung ist auch halt nochmal so, wo du denkst, ah, okay, es ist also doch nur eine Romantic Comedy. So, es ist doch sehr konventionell, so, wo man die ganze Zeit dachte, ach, das ist ja spannend, dass er hier ein bisschen was anderes macht mit dem Love Interest und mit dieser ganzen Beziehung der beiden. Und am Ende ist es so, nee, ist es doch nicht. Es ist doch so, wie ihr es erwartet.
Ja.
Fand ich auch ein bisschen schade. Es wirkt so ein bisschen wie vom Studio aufgezwungen, so, nee, das muss irgendwie dieses Ende haben.
Ja,
oder,
ja,
keine Ahnung.
Das stimmt.
Ja. Also den würde ich nicht empfehlen, den Film. Da kann man mit 2 Stunden Besseres anfangen.
Ja,
da
zum Beispiel schon über Garden ganz andere, State. Zum Beispiel, wenn man jetzt diesen Film sehen möchte, nur in gut, wirklich, wie gesagt, nicht perfekt, aber viel besser, dann Garden State. Auf jeden Fall Garden State gucken. Den würde ich dir auch empfehlen. Also ich kann mir vorstellen, dass
ich kenne den, gefällt. Ich habe den aber vor, glaube ich, 15, 20 Jahren zuletzt gesehen.
Ja.
Also
deshalb sieht man halt wirklich, wie das gleiche oder das wirklich fast gleiche Material, wie das unterschiedlich angefasst werden kann. Auch das ist auch spannend, ne? Wie das mit weniger Budget trotzdem aber ein bisschen qualitativ in die Höhe gehoben werden kann. sowohl durch Bild als auch durch Spiel. Da ist er zum Beispiel auch dieser Skarsgård dabei, dieser Skarsgård-Bruder, der Stellan. Der ist eigentlich meistens der Böse. Aber der ist halt der alte Kumpel von damals, ne? Und selbst der hat auch nicht so viel Text, aber mit dem fühlst du auch irgendwie. Du fühlst die Leute viel mehr. Und das ist dann auch spannend, das so gegeneinander so ein bisschen zu sehen. Wo das ganze Budget hingeht, wofür das benutzt wird und ob das gut verwendet ist im Zweifel oder nicht. Also ich finde, diese zwei Filme gegeneinander zu stellen, ist schon spannend, weil das so ein bisschen fast der gleiche Inhalt ist. Ne? Auch mit diesem Roadtrip nach Hause, sich zu Hause finden, das Mädchen. Genau, das ist anderswo schon besser gemacht worden, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das ganze Budget und die Star Power dem dann eher geschadet hat. Weil dann ist da ja nun mal auch ein Studio steht dahinter und sagt, wir wollen aber jetzt noch hier, dass Kirsten Dunst ihre süße rote Mütze aufhat und dann machen wir was Schönes damit zum Schluss.
Ja, genau.
Ne? So ein Conclusio, irgendwie der große Kuss am Ende. Jetzt wo du es sagst, da hat bestimmt das Studio drauf bestanden, dass das passiert. Ich habe aber mir gedacht, ob ich vielleicht mal wieder Jerry Maguire gucken sollte. Weil eigentlich.
Ja, muss ich auch mal wieder schauen.
Eigentlich finde ich, Cameron Crowe entwickelt wirklich ein gutes allgemeines Gefühl. So, der macht ja so eher so viel gut Sachen. Und hier hat er das irgendwie ein bisschen versaut. Ne, haben wir ja schon jetzt gesagt, man ärgert sich da so ein bisschen. Aber ich weiß, dass es bei Jerry Maguire richtig gut war. Also Jerry Maguire war auch so eine gute Version von dem, was hier versucht wird, oder?
Absolut, ja.
Den müsste ich auch mal wieder gucken.
Der ist gut.
Ja.
Ja, und da ist halt auch, da muss man auch sagen, auch das Casting, wie du schon sagst, ne? Tom Cruise und Renee Zellweger, das ist halt, das matcht halt aufeinander das ist halt perfekt irgendwie.
Ja, stimmt.
Damit steht und fällt es natürlich auch, muss man halt auch einfach sagen, du kannst noch so eine tolle Romantic Comedy oder was weiß ich schreiben, wenn es mit den Hauptdarstellern nicht klappt, das ist halt schon mal ein schlechter Start.
Ja.
Naja, Orlando Bloom hat andere Qualitäten.
Ja, lustig, merkst du das? Orlando Bloom ist diese hässlichen Schuhe, die der in dem Film, die seine Figur in dem Film entwirft, die einfach so alle haben voll die großen Hoffnungen, weißt du? Und dann verkackt es. Dann verkackt er es, ist ja nicht gut genug. Die Schuhe sind hässlich, Orlando Bloom spielt nicht gut. Scheiße.
Ah.
Und alle wissen es jetzt. Naja, jetzt lassen wir den mal in Ruhe. Ne?
Ja, er ist bestimmt ein netter Typ. Bestimmt. Und ich glaube, dem geht es bestimmt auch nicht schlecht.
Ja, das hoffen wir. Das hoffen wir.
Glaube ich.
Ja.
Gut, dann sind wir durch für diesen Monat. Das war's schon. Ja, den Film haben wir uns gespart, da war jetzt nicht so was Tolles. Vier Brüder war noch dabei.
Mhm.
Über den habe ich in meiner 37-Folge auch ganz kurz gesprochen.
Ehrlich?
Wenn ihr da reinhören wollt. Ein Film mit Mark Wahlberg.
Okay.
Und sonst war jetzt auch nicht so was super Spannendes dabei. Aber wir hoffen, wir haben euch trotzdem unterhalten und vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgegeben.
Mhm.
Oder die eine oder andere Warnung. Und bedanken uns fürs Zuhören.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann mir vorstellen, wir hören uns vielleicht noch mal hier und da mit einem kleinen Special. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Filmzeitreise.